Du, Andi?
Ja, Thorsten?
Ich habe gehört, du hast für heute einen Song vorbereitet.
Ja, ich habe extra was komponiert und wenn es passt, würde ich es gerne einmal kurz ansingen.
Bitte.
Wir sagen Dankeschön, 40 Folgen Gebrabbel. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans? So, das war der Anfang, habe ich gedacht, das ist ganz eingängig, oder was meinst du?
Ich habe gerade bei den Live-Zahlen gesehen, dass alle ausgeschaltet haben, aber danke.
Ah, okay, dann anderer Text, andere Melodie.
Wird noch ein Welterfolg.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Ost bis Westen, da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 40. Jubiläums-Sonderfolge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand anderes als der heute wirklich unüberhörbare Andi.
Ja, Halli und Hallo, ich begrüße euch. Und nicht nur ich bin heute dabei, sondern wir haben heute einen super Sonderspezialgast zu dieser super Sonderspezialfolge.
Aber wir sollten dafür vorher erklären, warum wir ihn da haben, dann ergibt es auch mehr Sinn, glaube ich, für die Leute.
Ja,
denn
bitte, Thorsten.
Wir möchten heute über Toni Turek reden und die Weltmeister von 1954, denn am 11. Mai jährt sich das Ableben Toni Tureks, der Todestag, zum 40. Mal. Und wir haben heute unsere 40. Folge. Was passt also besser zu dem Thema? Das einzige Problem ist, wir beide kennen uns gar nicht so sehr damit aus. Und darum haben wir uns einen Zeitzeugen eingeladen. Jemanden, der schon damals dabei war und alle Leute kennt. Ihr kennt ihn von Blog, Laptop-Trainer und früher, ich glaube, Spielverlagerung.de, den Rocket Beans und der Bundesliga da, von diversen Büchern, die er geschrieben hat. Hier ist der unvergleichliche Tobias Escher. Hallo, Tobi.
Hallo erstmal. Eine sehr nette Einleitung von dir. Vielen herzlichen Dank. Einmal muss ich dich korrigieren. Zeitzeuge bin ich nicht ganz.
Ach so.
Ein bisschen eng. Ich bin fünf Jahre, glaube ich, nach dem Tod. Nee, 4 Jahre nach dem Tod von Toni Turek geboren.
Okay.
Aber bin eine Leseratte, sagen wir es mal so. Also ich habe mir sehr viel Wissen angelesen zu dem Thema und freue mich, das heute mal teilen zu können und nicht wie sonst häufig über Fußballtaktik reden zu müssen, sondern heute mal über Fußballgeschichte reden zu dürfen.
Genau, das soll unser Fokus sein. Vielleicht reden wir noch ein klein wenig über Taktik nachher, aber das schauen wir dann einfach mal. Ja, bevor wir mit dem Thema loslegen, möchtest du sonst noch was zu deiner Biografie sagen oder meinst du, das reicht so?
Ja, also ich, hallo, mein Name ist Tobias Escher. Ich bin Sportjournalist mit normalerweise einem großen Fokus auf das Thema Fußballtaktik. Mache da auch viel zum Beispiel im Rocket Beans Kosmos für die Sendung Bundesliga. Jetzt habe ich aber aktuell mich in ein anderes Thema vertieft, nämlich, wie wir ja schon denken kann, bei dem Thema heute die Weltmeister von 1954. Da kommt jetzt auch ein Buch raus am Dienstag, den 14. Mai. Die Weltmeister von Bern. Und da ist natürlich Toni Turek auch ein großes Thema. Weltmeister von Bern 54. Deswegen passt das hier sehr gut, dass wir dieses Thema hier heute haben, weil ich da, wie gesagt, im Thema bin durch das Buch. Und vielleicht, wenn jemand sagt, nach diesem Podcast heute, das Thema interessiert mich, kann er ja da dann vielleicht ein, zwei mehr Informationen sich raussaugen aus dem erscheinenden Buch. So, jetzt habe ich auch das Werbesegment abgehakt.
Genau, aber das werden wir, wie bei guter Werbung, werden wir dir natürlich am Ende nochmal wiederholen, damit ihr auch bitte alle fleißig das Buch kauft. Wir bitten euch ja sonst nichts. Achso, und ich wollte noch erwähnt lassen, ich bin großer Fan des Mainzer Kellers gewesen, den du mit Max vom Rasenfunk und Lena Kassel zusammen gemacht hast. Und ich bin bis heute erschüttert und verstehe nicht, warum das ZDF dieses Format nicht weitergeführt hat. Oder wart ihr das? Hier kannst du es sagen.
Ich könnte dir da sehr, sehr viel aus dem Nähkästchen erzählen. Ich war auch erschüttert, dass es nach einem halben Jahr schon aufgehört hat. Vor allen Dingen, da wir eigentlich einen Vertrag für ein Jahr hatten. Aber das ist jetzt ein eigenes Thema.
Okay.
Aber ja, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, die Sendung mit Lena und Max zu machen. Weil die beiden sind ja auch nochmal unfassbare Fußballexperten. Lena Kasselberger, Max Jakob Ost. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, mit den beiden einfach zusammenzuarbeiten.
Ja, also das ist definitiv damals auch immer so rübergekommen. Ja, sehr schade. So, jetzt kommen wir endlich zur Widmung der Folge und das ist Andis Thema. Andi, Wem widmen wir die Folge 40?
Ja, die Folge 40 widmen wir natürlich der Rückennummer 40 und auch da habe ich wieder ein besonderes Bonbon für uns rausgesucht. Und ich glaube, wir werden jetzt beide gleich einen Begriff in den Mund nehmen, einigermaßen simultan, der das ganz gut beschreibt. Dieser Spieler hat für die Fortuna in der zweiten Bundesliga 9 Spiele gemacht, hat ein Tor geschossen und es ist niemand anderes, also er ist danach im russischen Raum eher unterwegs gewesen, Torpedo Moskau, Chelny, Sochi und es ist Gleb Panferov und welches Wort kommt uns da in den Sinn? Natürlich das
Die
Wort
Kampfwurst,
genau.
Ja, also in den 90ern, und wir wollen natürlich hier kein Bodyshaming betreiben, da saßen die Trikots ja eher nicht Spack, außer bei Gleb Panferov. Das fiel uns schon damals ein. Ich weiß noch, in der zweiten Liga wurde so ein bisschen als Nachfolger von Igor Dobrovolski gehandelt, ne, weil eben auch zentraler russischer Mittelfeldspieler, aber da ist gar nicht viel bei rumgekommen. Also, was hattest du eben gesagt, 12 Spiele?
Das 9.
Neun Spiele.
Knapp 600 Spielminuten für die Fortuna.
Also. Ja, also wenig Erinnerungen, aber er hatte den Begriff, und zwar nicht nur bei uns, sondern in Fortuna-Fankreisen, die Kampfwurst. Naja. Kommen wir zu einem anderen Fortunen, über den ich ehrlicherweise viel lieber spreche, auch wenn nicht in diesem Kontext. Da ist eine Sache, die hat sich nach unserer letzten Folge ergeben. Da ging Georg Koch an die Öffentlichkeit, dass er unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt sei. Eine natürlich, also für mich persönlich wirklich erschütternde Nachricht, denn ich glaube, da habe ich jetzt so noch nie drüber gesprochen, aber als ich anfing, in den 90ern zur Fortuna zu gehen, war tatsächlich Georg Koch mein absoluter Lieblingsspieler und vielleicht eigentlich immer noch bis heute. Und da ich selber auch damals als Torwart im Tor meines Jugendvereins gestanden hatte, war er auch echt sowas wie mein Vorbild. Und also deshalb habe ich auch seine Karriere danach, sei es in Kaiserslautern oder in Duisburg oder bei Rapid Wien, immer noch verfolgt. Und letzten Sommer hat er bei Viktoria Köln seinen Posten als Torwarttrainer niedergelegt, aus privaten Gründen. Damals wusste man das jetzt noch nicht und jetzt ist er selbst an die Öffentlichkeit damit gegangen und sagt halt selber, die Ärzte hätten ihm nicht mehr viele Monate gegeben zu leben, was wirklich, wirklich, also auch in seinem Alter, ich glaube, er ist jetzt 52 Jahre alt, wirklich ganz, ganz erschütternd ist. Und ja, er hat so einen Wunsch geäußert, solange es noch geht, würde er gerne bei all seinen Vereinen, bei denen er einmal im Tor gestanden hat, nochmal ein Spiel im Stadion sehen. Und ja, ich hoffe, dass die Fortuna da dann schleunigst, vielleicht ja sogar noch am letzten Spieltag gegen Magdeburg oder so, da in der Richtung was arrangieren kann. Andi oder gerne auch Tobi, ich weiß ja nicht, ob du einen Bezug zu Georg Koch hast oder Andi, ob du eine Erinnerung hast, eine spezielle an ihn, außer dass er super war im Fortuna-Trikot.
Ich wollte gerade sagen, er war super, er hatte die buntesten Trikots von allen und meine Kernerinnerung ist tatsächlich einfach, dass er absoluter Publikumsliebling war und die Fans immer gerufen haben, wenn er eine Parade gemacht hat, hallo Berti, hast du das gesehen? Für die Nationalmannschaft war er zumindest mal, wie sagt man so schön, im Blickfeld und auch beim damaligen DFB-Pokalspiel, was wir gegen die Bayern gewonnen haben, wo ich im Stadion war, Olli Kahn auf der Gegenseite und es war immer, ihr habt Olli, wir die Nummer 1 und Georg Koch ist auch für mich irgendwie die Nummer 1 der Torhüter. Ich kann ihm und seiner Familie und allen Freunden und Angehörigen nur viel Kraft und alles Gute wünschen und wir hoffen einfach, dass die Wünsche, die er jetzt noch geäußert hat, von allen seinen Vereinen möglich gemacht werden. Ich denke, die Fortuna wird da wahrscheinlich nah dran sein.
Ja, also dem kann ich mich natürlich nur anschließen und Georg Koch ist sicherlich neben dem großen Toni Turek, über den wir heute sprechen werden, einer der größten Torhüter, die Fortuna Düsseldorf jemals gehabt haben. Über 100 Spiele für uns, ja auch von der damaligen Oberliga, also dritten Liga damals, bis in die Bundesliga mit aufgestiegen und dann bei uns ja, sportlich nach oben gestiegen und ja, hat ja danach dann auch noch weiter Karriere gemacht, weil die Fortuna ja dann wieder den Weg nach unten ohne ihn gemacht hat. Wirklich einfach nur tragisch. Das ist jetzt auch natürlich eine harte Zäsur, aber wir können den Absprung vielleicht so ein bisschen schaffen, weil eben der zweite große Torhüter, über den wir heute dann reden möchten, Toni Turek, war der Toni, der Teufelskerl, der Fußballgott, wie Herbert Zimmermann ihn so schön benannt hat. Wir wollen mit euch so ein bisschen uns seine Biografie anschauen und dann natürlich seinen sportlichen, seinen absoluten Höhepunkt, vor allem die WM 54, genauer betrachten. Deshalb haben wir ja auch Tobi heute hier. Und ja, wie das so ist, wir fangen einfach mal an mit der Geburt. Ist ein Duisburger Jung in Warnheimer Ort in Duisburg. Ich glaube, heute ist es zumindest ein Stadtteil. Ich weiß nicht, ob das damals der Fall war. Am 18. Januar 1919 dort geboren. Das Kind polnischer Einwanderer. Seine Eltern hatten da wohl ihre Wurzeln. Und natürlich, wie ja, die meisten Leute oder vor allem männlichen Personen dieser Zeit, musste er dann auch im Zweiten Weltkrieg kämpfen, nahm da auch an mehreren Schlachten teil und trug da einen Granatsplitter im Kopf von sich. Ich glaube, 1941 ist das passiert. Bei einer Granatexplosion schlug ein Splitter durch seinen Stahlhelm in den Hinterkopf und er konnte später nicht entfernt werden, sodass er da für den Rest seines Lebens verweilte. Das ist, glaube ich, für unsere Generation immer wirklich krass, sich solche Dinge so vorzustellen, mit solchen Kriegsverletzungen im Alltag zu leben, weil wir natürlich glücklicherweise mit so etwas so direkt nicht konfrontiert wurden.
Ja, ich habe mich da ertappt, als ich dann dachte, als ich gelesen habe, dass er eine Bäckerlehre gemacht hat, auch während der Nazi-Zeit, wo ich dann auch dachte, ja, wie krass das, also man hat ja heutzutage irgendwie dieses heile Welt und dann denkst du, okay, da ist jetzt gerade, da geht's gerade richtig rund in Deutschland und Europa, ja, dann machst du halt mal nebenbei deine Bäckerlehre, spielst mal ein bisschen Fußball, also dass es so ein ganz normales Leben auch noch gab oder einigermaßen normales Leben nebenher, finde ich so so unbegreiflich.
Das ist aber ein interessanter Punkt, den ihr ansprecht, also gerade an der Biografie von Turek, weil natürlich die Nazis auch nach 33, aber dann auch nach 39, nach dem Beginn des Kriegs, sehr, sehr stark darauf geachtet haben, dass halt für die Deutschen in Deutschland so eine Normalität existiert. Und klar, Turek, der hat einfach ein ganz normales Leben, so in Anführungszeichen, gelebt. Der hat eine Bäckerlehre gemacht, wie ihr gesagt habt. Der hat Fußball gespielt. Also der war ja auch schon, bevor der Krieg begonnen hat, galt er schon als ein großes Torhütertalent damals mit sehr jungen Jahren. Ist auch schon im berühmt-berüchtigten Notizbuch von Bundestrainer Sepp Herberger aufgetaucht, bereits als er noch nicht mal 20 Jahre alt war, als er in der Duisburger Jugendauswahl gespielt hat. Aber dann eben durch diesen Krieg auch in diese gesamte dunkle Zeit reingezogen, auch so natürlich gegen den Willen, weil du als junger Mann damals einfach in den Krieg ziehen musstest. Also dir blieb ja nichts anderes übrig. Es gab keinen Widerstand und die wurden natürlich auch alle erzogen, dahin zum Krieg zu ziehen. Und ihr habt es ja dann schon genannt, gerade mit dem Granatsplitter, den er im Kopf abbekommen hat. Das ist ja auch nochmal so eine Geschichte. Also der hatte wirklich einen Stahlhelm auf, aber die Granatsplitter sind durch und einmal im Kopf geblieben, sind dann nicht mehr rausgegangen. Und er hat dann seine ganze Fußballerkarriere mit Splittern im Kopf verbracht. Hat dann halt auch noch nebenbei im Krieg Fußball gespielt und im Tor gestanden und alles, wie es halt damals ging, so halbwegs in Kriegszeiten, aber halt dann eben mit Splittern im Kopf. Das ist halt für mich schon so eine unfassbare Geschichte an für sich, dieser Beginn dieser Biografie.
Und er hat wohl, das geht zumindest so aus auch einem interessanten Text aus der Fortuna-Festschrift zum 125. Geburtstag hervor, er hat wohl wenig über diese Kriegszeit gesprochen, außer dass er wohl mal erwähnt hat, ja, dass ihm der Krieg letztendlich die besten Jahre geraubt hat, so ein bisschen, was ja auch, also unwidersprochen stimmt, in dem Sinne, trotz dieses Versuchs natürlich gerade eben durch die Nazis so eine gefühlte Normalität einkommen oder aufkommen zu lassen für die Leute. Was man aber wohl positiv sagen kann, und das wurde wohl ja auch hinterher bei den Entnazifizierungsverfahren so ein bisschen geprüft, dass er selbst da aber wohl unbelastet war und jetzt sagen wir mal nicht als großer Nazi-Kollaborateur aufgefallen ist, weil das ja auch immer so ein Thema ist, was dann auch gerne weggeschwiegen wird, aber in dem Fall kann man wohl sagen, dass es nachweislich, also bei Turek, da keine schwarzen Flecken in der Biografie gibt.
Ja, interessanterweise bei wenigen von den Weltmeistern von 1954, die ja auch alle während des Kriegs, da waren sehr viele mit im Krieg dabei und auch als Soldaten im Krieg dabei. Gibt auch viele, die in der Hitlerjugend waren, wobei das damals ja auch verpflichtend war für die meisten Jungs im Teenageralter. Aber dass du, da hast du das nicht so, aber du hast halt sehr viele Mitläufer, das muss man ja auch ganz offen dann gestehen. Aber das ist ja, gilt ja für das gesamte deutsche Volk und Sepp Herberger hat das als Bundestrainer beziehungsweise als Reichstrainer dann auch irgendwann mal offen gesagt, ein guter Fußballer ist auch ein guter Soldat. Das war damals so die Lehre, die man quasi den Spielern mitgegeben hat.
Ja, das war das Mindset, ganz klar. Aber bevor wir dann wirklich zum Sport kommen, noch so der letzte Eckpunkt der Biografie. In dieser Zeit, 43 dann die Heirat mit seiner Jugendliebe, Wilhelmine, genannt Mizi, sehr schön der Name. Und mit der ist er bis zum Lebensende zusammengeblieben. Das ist sicherlich, damals war das noch bei Fußballern, sagen wir mal, normaler als das heute der Fall ist. Aber ist natürlich trotzdem bemerkenswert. Und aus der Ehe sind dann auch zwei Kinder hervorgegangen. Ute 1946 geboren und Jürgen 1950. Und Andis hat es schon gesagt, ne? Bäckerlehre hat er gemacht. Er hat dann auch zwischenzeitlich wohl noch versucht, als Sportlehrer zu arbeiten, gerade nach dem Krieg, glaube ich. Und später, dazu kommen wir dann aber auch, glaube ich, nach der WM noch kurz, hat er dann vor allem viel bei der Rheinbahn hier in Düsseldorf. Ich glaube, damals hießen sie noch Rheinische Bahnbetriebe etc. gearbeitet. Hier in Düsseldorf kennen natürlich alle die Rheinbahn. Ich weiß jetzt nicht, ob man die im Norden so gut kennt, aber sowas wie die, wie ist es in Hamburg, HVV?
Nee. HVV, ja.
Genau. Ne? Genau. Ja, aber kommen wir doch zum Sport. Und Tobi hat es schon erwähnt, anfangs spielte er begann er seine Zeit in Duisburg und fiel da schon als junges Torhüter-Talent auf. Damals beim TuS 48-99 habe ich jetzt hier stehen. Sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Oder ob das, gibt es da eine Verbindung zum MSV? Ist es wirklich ein separater Verein oder hat man da fusioniert?
Nee, das sind alles separate Vereine. Das waren ja auch die Vereine, die wir heute kennen größtenteils und die ja auch bekannt sind, sind sehr viele dann nach dem Krieg erst so richtig durchgestartet. Also nach dem Krieg hat sich ja auch bei vielen das erst so durchgesetzt, dass sie sich durchsetzen konnten. Gibt ein paar noch, zum Beispiel Schalke, die ja auch in der Kriegszeit sehr, sehr berühmt waren mit ihren Meisterschaften, mit ihren Meisterteams um Fritz Scheppern. MSV war ja damals tatsächlich noch Meiderreicher SV. Also es war noch gar nicht Duisburg, sondern das kam ja auch erst tatsächlich dann in den 60ern oder 70ern, ich bin mir gar nicht sicher, aber als sie noch in die Bundesliga kam, war sie
bei
noch
der Meiderreicher SV, ja. Ganz genau. Und natürlich müssen wir in dem Kontext auch den deutschen Meister.
Wenn man von Meistern spricht.
Von 1933, den müssen wir kurz ansprechen, denn es ist Fortuna Düsseldorf. Unser einziger Meistertitel fällt auch in dieser Zeit. Und ja, es gibt da tatsächlich dann auch die Geschichten vom, weil natürlich auch 33 der Beginn von Adolf Hitlers Zeit als Führer letztendlich war, dass eben 33 wohl dann auch die Meistermannschaft von ihm empfangen wurde. Und das ist dann immer so das kleine Geschmäckle, was unser Meistertitel leider so ein bisschen mit sich führt, wobei die Spieler dafür selber natürlich jetzt in dem Sinne auch nichts konnten. Und ja, Tobi, du hattest es schon erwähnt, dass Turek ja in diesen Anfangsjahren schon als Talent galt. Und ich habe hier jetzt auch stehen, 42 wird er doch das erste Mal sogar schon von Sepp Herberger zur Nationalelf eingeladen. Zu der Zeit spielt er noch nicht, aber so als Ersatzmann ist er, glaube ich, 42 das erste Mal dabei.
Ja, also man muss sich das auch aus heutiger Sicht sehr kurios vorstellen, weil der Krieg beginnt 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen. 1940 beginnt dann auch der Westfeldzug und 1942 dann der Ostfeldzug, also der Krieg gegen die Sowjetunion. Und trotz dieses Krieges, der ganz Europa ergreift, macht die Nationalmannschaft 1940, 1941 so viele Länderspiele wie noch nie in ihrer Geschichte zuvor. Weil sie ja auch von den Nazis als Propagandainstrument ganz offen eingesetzt wurde um halt gegen besetzte Gebiete zum Beispiel zu spielen, um gegen befreundete Nationen zu spielen, um auch der Bevölkerung so eine gewisse Form von Normalität vorzugaukeln. Gleichzeitig müssen die Nationalspieler aber alle, wie das in im guten deutschen Volk so ist, auch als Soldaten dienen. Also da hatte dann Herr Sepp Herberger manchmal seine liebe Mühe, die Spieler zusammenzubekommen, die Spieler auch von der Front alle wegzubekommen. Er hat dann auch viel getrickst, damit seine liebsten Spieler eben nicht so richtig an die Front müssen. Also da hat er sich dann auch teilweise sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und dann gab es natürlich in dieser Zeit viele Spieler, die auch debütiert sind. Und Toni Turek war dann beim letzten Lehrgang des Zweiten Weltkriegs dabei. Das war gegen die Slowakei, wo sie gespielt haben, im November 1942. Das muss ein ganz, ganz grauenhaftes Spiel in dem Sinne gewesen sein, als dass da vor Ort eben in der Slowakei es große Ablehnung der Deutschen vorherrschte. Wer kann es ihnen verdenken?
Ja.
Genau, ja. Und Toni Turek hat ja nicht gespielt, er stand nicht in der Startelf, saß aber dann natürlich im Publikum und hat dann natürlich mitbekommen, dass da dann die Spieler beleidigt wurden, bespuckt wurden, alles Mögliche. Und in der Halbzeitpause wollte die deutsche Mannschaft am liebsten nicht mehr aufs Feld gehen, weil die gesagt haben, wenn wir noch 2-3 Tore mehr schießen, dann bringen die uns um. Und das war dann aber auch das letzte Länderspiel des Zweiten Weltkriegs. Also danach wurde dann der totale Krieg ausgerufen. Man hat dann den Fußballbetrieb stark eingeschränkt. Der Krieg kommt ja dann auch irgendwann nach Deutschland zurück. Den Krieg, den wir nach Europa gebracht haben, zunächst in Form des Bombenkriegs der Alliierten, also dass Bomben auf die Städte abgeschmissen wurden. Später dann, indem auch Deutschland eingenommen wird. Also Toni Turek hatte da dann sein erstes Länderspielerlebnis, November 42. War, glaube ich, eine Ehre wahrscheinlich für ihn, aber es war auch keins der schönsten Erlebnisse durch die ganzen Umstände.
Nee, mit Sicherheit nicht. Und ja, wie du sagtest, der Kriegsverlauf gab es dann auch nicht mehr her, dass man dann weitere Länderspiele veranstaltete. Das Problem mit den Spielern, dass Sepp Herberger da wirklich sich mühen musste, die zusammenzubekommen, das bekommt man auch beim anderen großen Fortunen der Zeit mit, nämlich Paul Janes, der ja auch Nationalspieler war und dann aber auch am Krieg teilnehmen musste. Und auch für dich, Tobi, die Info, Paul Janes, unter anderem das kleine Stadion der Fortuna, in der unsere zweite Mannschaft, das Frauenteam und gelegentlich die Jugend spielt, ist das Paul Janes Stadion hier im Flingern im Stadtteil. Also ebenfalls ein großer Fortuna, der so in diese Zeit fällt. Und interessant fand ich dann auch, dass Tureks Karriere sich ja im Prinzip durch die Einberufung zur Armee, zum Heer, sich dadurch auch ein bisschen auswirkt, weil er dann nicht in Ulm stationiert ist und deshalb dann auch, ich glaube damals noch für den SSV und später dann erst nach dem Krieg für den TSG oder die TSG Ulm, dann auch in Ulm erstmal spielt, soweit das halt möglich ist, weil ich gleichzeitig eben auch lese, dass er an einigen verschiedenen Schlachten 41, 42 halt eben auch Teilnehmer war. Also wie du sagst, ne, das ist eine ganz verrückte Vorstellung. So, ich sag jetzt mal so ganz blöd, am Morgen Soldat und am Abend noch ein bisschen Fußball spielen, so, ne?
Beziehungsweise eher unter der Woche Soldat und am Wochenende Fußball
spielen. Oder so.
Weil das war ja damals in dem Zweiten Weltkrieg dann die Geschichte, dass eben die Männer, gerade die jungen Männer, durch ganz Europa geschickt wurden im Laufe des Kriegs, aber natürlich auch in Deutschland dann an vielen Standorten waren. Und dann gab es die Regelung des Gastspielers. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo mit deiner Armee stationiert warst, durftest du den heimischen Verein als Gastspieler stärken. Hat er dafür gesorgt, dass plötzlich Mannschaften aus Orten mit großer Armeepräsenz richtig, richtig gut wurden. Das berühmteste Beispiel dafür ist Holstein Kiel, die einfach dadurch, dass sie Marinestandort waren, ein paar der besten Spieler Deutschlands zugeteilt bekommen haben und dann bei der deutschen Meisterschaft 43 war es dann, glaube ich, oder 44, bin mir gerade nicht 100% sicher, Dritter geworden sind. So eine Mannschaft, die aber in den letzten Jahren davor nicht so viel gerissen hat. Und bei Turek war das dann halt in Ulm. Er war dann halt in Ulm stationiert und hat dann halt in Ulm die Mannschaft verstärkt und hat da dann auch so ein paar freundschaftliche Bande geknüpft, was ihm dann nach dem Krieg wieder ein bisschen geholfen hat. Aber das ist ja dann gleich ein anderes Thema.
Wenn wir darüber sprechen, unter der Woche Soldat und am Wochenende Spieler, ich könnte mir auch vorstellen, dass es ja auch da wahrscheinlich Todesopfer zu beklagen gab, oder? Ich meine, wenn die Nationalspieler auch einfach als, in Anführungszeichen, normale Soldaten im Krieg, in den Schlachten unterwegs waren, gibt es da Zahlen zu, wie viele da gefallen sind und wo man dann tatsächlich vielleicht auch ja, einfach Probleme bekam aus sportlicher Sicht, aus deiner Recherche heraus?
Also ja, das ist natürlich ein ganz großer Faktor. Da sind Spieler gestorben. Ich habe jetzt keine Zahlen. Das kann ich leider jetzt nicht liefern. Es gibt aber auch eine ganze Handvoll Nationalspieler, die sind an der Front umgekommen. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich August Klingler, der als großes Talent des deutschen Fußballs gab, auf einer Stufe mit Fritz Walter war, der damals auch in Zeiten des Krieges halt bekannt geworden ist und das große Talent Deutsche war. Aber August Klingler galt als sein Mitspieler. Der ist an der Ostfront gestorben. Der hat auch gegen die Slowakei mitgespielt, 3 Tore geschossen und wenige Monate später war er tot. So, ja, und solche Beispiele gibt es zuhauf. Und es war halt bei vielen Vereinen, vielen traditionellen Vereinen, die lange Zeit den deutschen Fußball dominiert haben, war am Wochenende nicht klar, welche Spieler spielen. Weil du halt keine Spieler mehr hattest, weil die Spieler gefallen sind oder weil sie auch einfach an der Front waren. Und man darf ja nicht vergessen, es sind viele Menschen umgekommen, aber noch viel, viel mehr sind verstümmelt worden im Zweiten Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg war auch ein Verstümmelungskrieg, auch ein Krieg mit Giftgas und allem schießt mich tot. Da gab es noch ganz viele einfach Sportinvalide. Das hat den deutschen Fußball komplett durchgeschüttelt, auch wenn das natürlich nur eine kleine Randnotiz ist bei so einem riesigen Krieg, der so viel Leid zugefügt hat. Aber klar, Fußball bleibt davon nicht unverschont.
Ja, und wir haben es bei Turek ja gehört mit den Stahlsplittern im Kopf, ne? Dass man, also vielleicht auch, wenn man dadurch nicht invalide wurde, die Leute haben einerseits körperliche Narben davon getragen, aber natürlich auch geistige. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das ist auch klar. 1945 endet der Zweite Weltkrieg durch die Kapitulation Deutschlands, glücklicherweise. Und ja, für Turek bedeutet das, dass er nach dem Krieg weiterhin als Torwart spielen möchte und er wechselt dann 46 zu Eintracht Frankfurt und was man so liest, fällt auch da durch sehr gute Leistungen auf, zieht dann aber 47 weiter eben nach Ulm zur TSG 1846 und gewinnt dort tatsächlich seinen einzigen Vereinstitel, nämlich den württembergischen Fußballpokal.
Ja, also das ist jetzt, diese ganze Geschichte ist, finde ich, ultra spannend und auch ein bisschen kurios. Nämlich, du hast halt, nach dem Krieg ist Deutschland komplett zerstört. Also wirklich, es gibt Städte, ich weiß nicht, Düsseldorf habe ich jetzt gerade nicht parat, wie viel da zerstört wurde, aber es gibt Städte, die sind so 80% zerstört. Da steht halt nichts mehr. Und du musst das alles wieder aufbauen. Gleichzeitig geht aber auch schon wenige Monate nach dem Ende des Kriegs der Fußball wieder los. Und jetzt zum Beispiel bei Toni Turek, der hat dann erstmal wieder im Ruhrgebiet angefangen zu spielen. Aber plötzlich eines Tages bei einem Spiel heißt es, Toni Turek ist leider unauffindbar, kann heute nicht im Tor stehen. Wo war er in Wahrheit? Er war halt, hat sich von ein paar US-Soldaten nach Frankfurt fahren lassen. Die haben ihn da extra eingefahren, weil er also schon damals als großer Torwart galt und hat dann angefangen für Eintracht Frankfurt zu spielen. Und das hat er dann eben so lange gemacht, bis dann ein paar alte Freunde aus Ulm kamen und gesagt haben, hey, guck mal hier in Ulm, wir können dir hier eine Wohnung zur Verfügung stellen. Bei uns gibt's auch ordentlich zu essen. Wir können dir noch so einen Nebenjob verschaffen im Gefängnis. Und dann ist er nach Ulm gegangen. Also mit der Vereinstreue war es dann gerade in der Nachkriegszeit auch nicht groß her. Wobei man natürlich da reden muss, da ging es jetzt nicht um Geld, da ging es jetzt nicht darum, reich zu werden, sondern da ging es darum, satt zu werden. Ja. Da ging es halt wirklich in der Zeit der totalen Entbehrung darum, dass Fußballer durch ihre Prominenz Essen bekommen haben. Ja. Und Fußballteams zu der Zeit haben keine Freundschaftsspiele untereinander gemacht. Da gab es keine Freundschaftsspiele mit den Topclubs, sondern die sind rausgefahren auf die Dörfer und haben da gegen Kartoffeln, gegen Rüben, gegen was weiß ich nicht gespielt, haben sich dann darin bezahlen lassen. Die lustigste Geschichte da ist vom 1. FC Kaiserslautern, die sehr, sehr viele Spiele damals gemacht haben, weil sie mit Fritz Walter den großen Star des deutschen Fußballs hatten. Mhm. Und jeder Dorfverein, muss man sich aber vorstellen, wenn du so Dorfverein bist und dann sagst, wir können jetzt gegen die Fortuna, könnt jetzt gegen die Fortuna-Mannschaft spielen, dann sagt er ja sofort, gerne, kommt her. Und dann haben sie irgendwo in irgendeinem Dorf gespielt um Kartoffeln und haben abgemacht, für jedes Tor des 1. FC Kaiserslautern gibt es einen Sack Kartoffeln. Und irgendwann haben sie 12-0 geführt und dann hat Fritz Walter über den Platz gerufen, jetzt hört auf, euch anzustrengen, die haben nur 12 Säcke Kartoffeln. So. Das, ja, so war halt das, die Zeit damals, ja. Und Toni Turek war halt, und das muss man ganz offen sagen, er war da jemand, der dann auch das Materielle mitgenommen hat, beziehungsweise das kann man ihm ja gar nicht groß ankreiden. Der hat dann das Essen quasi mitgenommen und der war der beste deutsche Fußballer und ihr habt es gerade gesagt, Landespokal Württemberg. er hat halt zeitweise in der zweiten Liga gekickt, weil er gesagt hat, mir geht's hier in Ulm gut. Und er ist auch geblieben in Ulm, bis dann halt die Währungsreform 1949 dafür gesorgt hat, dass dann wieder es wieder Essen gab, dass wieder Handel getrieben worden konnte, dass eben dieser Schwarzmarkt, der auch ganz, ganz stark nach dem Krieg war, ausgetrocknet ist.
Ja, also ich denke auch, also wer wird es ihm verübeln, denn es ging ja wirklich in der Nachkriegszeit darum, auch zu schauen, wo man bleibt, ne? Und also es klingt jetzt so blöd, aber wirklich den Bauch voll zu haben, wie du eben sagtest.
Ja, da kommt mir muss ich jetzt leider mal kurz, da kommt mir nur Benito Raman in den Sinn, muss ich, der hat auch nur geguckt, dass seine Familie was zu essen hat.
Der musste auch seine Familie ernähren, ganz genau. Ja, dann kommen wir doch zum Jahr 1950 und dem dann passierenden Wechsel zu Fortuna Düsseldorf. Anfangs habe ich gelesen für ein Handgeld und Prämien von 320 Mark pro Monat, was natürlich aus heutiger Sicht für Fußballer lächerlich wäre, aber ich glaube aus damaliger Sicht ein sehr attraktives Handgeld vermutlich war.
Die 320 Mark, das war das Monatsgehalt. Also man muss ja damals sagen, gab es in Deutschland keine Profispieler. Weil nämlich in Deutschland galt ja immer das große Primat des Amateurfußballs. Also Fußballer soll man als Ehre machen, Fußball soll man machen, weil man das liebt und nicht um Geld zu verdienen. Das machen diese blöden Kapitalisten da in England, aber wir machen das nicht. Gleichzeitig wusste halt auch jeder, du kannst mit einem Fußballspiel, wenn du das Stadion vollkriegst und von jedem eine Mark nimmst, dann hast du an einem Tag 50.000 Mark erwirtschaftet, weil nach dem Krieg extremer Boom, Fußballstadien sind voll, blablub.
Ja.
Also gab es dann so diese Konstruktion des Vertragsspielers. Also ein Spieler durfte maximal 320 Mark im Monat verdienen und musste nebenbei auch noch einen normalen Job haben. Also er durfte nicht 100% Fußballer sein. Was dann aber dazu geführt hat, weil 320 Mark, ihr habt es gerade schon angedeutet, das war damals viel Geld. Ein Facharbeiter hat im Monat durchschnittlich, glaube ich, 250 Mark verdient 1950. Mhm. Das heißt, die haben halt zusätzlich zu ihrem normalen Gehalt, haben sie mehr verdient als ein Facharbeiter so. Und dann gab es halt in vielen Fällen hinterrücks noch ein paar Bonbons, ein bisschen extra Geld. Und auch die Jobs, die meisten Fußballer bekommen haben, das muss man sich nicht so vorstellen, dass die knallhart gearbeitet haben und unter Tage gefahren sind und beim Aufbau mitgeholfen haben. Toni Turek hat dann einen Posten bekommen, ihr habt es ja vorhin schon angedeutet, bei der Rheinischen Bahngesellschaft, hat er über Fortuna Düsseldorf bekommen. Und das waren dann häufig auch Anstellungen, bei denen dafür gesorgt wurde, dass du nachmittags zum Training kommen konntest. Also in der Zeit, wo damals die 40-Stunden-Woche noch lange nicht erfunden war, wo auch der Samstag nicht frei war, wo samstags gearbeitet wurde, hatten die Spieler, die sind um 3 von der Arbeit gegangen, zum Training gegangen, die mussten samstags nicht arbeiten, damit sie sonntags beim Spiel fit waren. Die hatten schon durchaus Privilegien, auch wenn die natürlich nicht so groß sind, wie die Privilegien heute bei vielen Fußballern sind. Und dass Toni Turek zurückgekommen ist, nach Düsseldorf gegangen ist, ist einerseits, weil er sich nach seiner Heimat gesehnt hat, nach Westdeutschland, aber auch, weil, ihr habt es ja gerade schon angedeutet, Fortuna Düsseldorf sich um eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus bemüht hat und weil er halt diese Stelle da bekommen hat und eben dann die 320 Mark im Monat mitgenommen hat.
Ja, in Erkrath hat er damals gewohnt, kleiner Ort im Dunstkreis von Düsseldorf. Und ich glaube, seine Frau Mizi hat da auch eine Rolle gespielt, dass sie in die Heimat zurückkehren wollte. Und anfangs noch Kraftfahrer bei der Rheinbahn oder damals Rheinischen Bahngesellschaft. Und dann hat er in der Registratur gearbeitet. Das finde ich sehr schön, weil das natürlich ein gewisser Anachronismus ist. Was ist eine Registratur? Andi, das weißt du bestimmt. Ich habe es auch googeln müssen, so ein bisschen. Ich hatte zwar eine Idee, aber
ich habe jetzt nicht gegoogelt. Ich sag mal wahrscheinlich sowas wie Recherchen und Archiv.
Also, sehr gut. Ja. In die Richtung geht's, ne? Und
also die Buchhaltung im weißen Sinne wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, es ging vor allem um die Ablage von sämtlichen Dokumenten und Schriften, die natürlich damals ja so ein Betrieb noch hatte. Logischerweise war ja nichts Elektronisches und so. Und so eine Art Archiv, da musste halt jemand die Übersicht behalten und auch den Zugriff, ne? Wenn da eine Fachabteilung sagte, können Sie mir bitte nochmal das Schreiben von der Stahlfirma so und so raussuchen, dann hat das vermutlich Toni Turek bzw. seine Abteilung gemacht.
Und viel Briefverkehr auch, der damals noch größer war. Aber er, also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist das, was man auch in allen Quellen so liest. Er hat sich nicht tot gearbeitet. Und gerade dann nach der WM 1954, wo er dann zu einem Superstar in Deutschland wurde, hat er auch während der Arbeitszeit zum Beispiel Autogramme schreiben dürfen. Also hat er seine Arbeitszeit dafür benutzt, um Autogramme zu schreiben.
Das muss ich meinem Chef, der hier gelegentlich zuhört, auch mal vorschlagen.
Aufgrund machst du das noch gar nicht?
Der diversen Autogrammwünsche, die uns ja immer reinflattern. Ja, und schöner anderer Punkt, wenn wir jetzt zu Fortuna Düsseldorf gehen, sein damaliger Trainer, war der Spielertrainer des Teams, ein gewisser Paul Janes, den wir eben schon erwähnt hatten, mit 38 Jahren damals noch als Trainer aktiv. Fortuna Düsseldorf dann in der Oberliga West damals, die, also so klingt es für mich, aber Tobi, das weißt du bestimmt viel besser, klingt für mich schon damals wie so der heiße Scheiß im deutschen Fußball, ja. Diese Oberliga West. Denn da spielten die Vereine wie Schalke, da spielte Essen, ich weiß nicht Dortmund, ob sie damals schon so groß waren und so, aber da war wirklich sehr viel Fokus auf dieser Liga, oder?
Ja. Also man muss noch mal ein bisschen vielleicht den Kontext auch für die jüngeren Hörerinnen und Hörer schaffen. Nach dem Krieg war Deutschland besetzt von den Alliierten. Es gab vier Mächte, die in Deutschland Deutschland unter sich aufgeteilt haben, Frankreich, England, USA auf der westlichen Seite und die Sowjetunion auf der östlichen Seite. Und jede einzelne Nation hatte ihre eigene Verwaltungszone. Da gab es die britische Zone, die amerikanische Zone, die sowjetische Zone und so weiter. Und das hat sich auch auf den Fußball insofern niedergeschlagen, als dass dann es keine nationale Liga gab, auch keine lokalen Ligen, sondern es gab Ligas in diesen Zonen. Es gab eine Liga im Süden zum Beispiel, Regionalliga Süd, die war dann in der amerikanischen Zone, im Südwest war dann französische Zone und es gab dann die Oberliga West, in das, was wir heute als NRW kennen damals, aber was damals einfach die britische Zone war. Die Briten haben, obwohl sie Fußball lieben, relativ lange gebraucht, um dann diese Liga zu genehmigen und deswegen war die Westen zunächst ein paar Jahre zurück im Vergleich zum Süden. Aber dann, als dann die Liga gegründet wurde, ging es so richtig los. Weil das war, die Liga ist auch bekannt geworden als Straßenbahnliga, weil da halt du von Köln nach Münster quasi reisen konntest, ohne große Probleme. Wenn es, da waren viele Traditionsvereine, das schon aus damaliger Sicht, aber auch viele aufstrebende Vereine. Also Preußen Münster, Rot-Weiß Essen als aufstrebende Vereine, Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund, Schalke 04, da gab es jede Wochenende eigentlich Derbys. Und da war auch jede Wochenende, waren die Stadien voll. Also das war wirklich damals Nachkriegszeit. Die Leute hatten kein Geld, aber die haben sich halt die Mark dann vom Mund abgespart, damit sie am Wochenende im feinsten Zwirn zum Fußball
gehen konnten. Mit Hut, immer ganz wichtig.
Mit dem Modeaccessoire,
ja, das
war alles mit
Hut. Interessante Bilder immer, ja.
Ja, das ist wirklich, weil die Leute halt wirklich in den Sonntagssachen mit Hut dann da beim Fußball stehen und dann gebannt dem Fußball schauen. Und das ist ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, man kann das super gut an Torek nachverfolgen, dass er halt erst nach Frankfurt gegangen ist, dann nach Ulm, weil damals halt noch, als war das da, wo du Geld verdienen und beziehungsweise was zu essen bekommen konntest und dann, als die Oberliga West richtig durchgestartet ist und da auch das Geld dann reingekommen ist, ist er dann nach Westen gegangen, nach Düsseldorf.
Ja, die richtigen Karriereentscheidungen hat er da auf jeden Fall getroffen und du sprachst auch gerade die Zuschauerzahlen an. Ich habe jetzt die hier von nämlich seinem Debüt für die deutsche Nationalelf. Er wird nämlich dann schon, sag ich mal, in seinem ersten halben Jahr in Düsseldorf eingeladen von Sepp Herberger. Am 22. November 1950 feiert er sein Debüt beim 1:0-Sieg gegen die Schweiz in Stuttgart vor 115.000 Zuschauern. Ja, und daran sieht man ja, also der Fußballboom ist nicht nur heute, was du gerade sagtest, der fand auch damals statt. Und ja, also Sepp Herberger hat ihn auf jeden Fall ja, so wie es sieht, immer auf dem Zettel gehabt. Ich habe mich auch jetzt, auch wenn wir jetzt natürlich der WM da schon ein bisschen vorgreifen, ich habe mich immer so ein bisschen gefragt, ob er so ein bisschen durchaus Liebling bei Sepp Herberger war, denn wenn wir zum Sport dann auch noch kommen, sein Spiel war ja nicht frei von Kritik, also das Spiel von Toni Turek, aber Herberger schien doch die meiste Zeit, zumindest bis zur WM, eigentlich immer an ihm festzuhalten dann.
Jein. Toni Turek war ein Torhüter, wie man heute sagen würde, der alten Schule. Also einer, der auf der Linie steht, der nicht groß rauskommt, der gerne mal fliegt, der aber auch mit einer Bierruhe ausgestattet war.
Und ich lese immer Stellungsspiel, ja. Sorry.
Ja, diese Bierruhe, die hat Sepp Herberger nicht so richtig, die hat ihm nicht gefallen. Und Toni Turek war jetzt auch nicht der Trainingsstärkste, der war da auch zwischendurch mal, ist mal mit einer Wampe rumgelaufen. Auch das hat dem Sepp Herberger als Bundestrainer natürlich nicht ganz so gefallen. Aber er hatte halt im Torwartspiel eben durch sein Auge immer, konnte er wieder viel wettmachen. Und er hat auch so eine Ruhe, die sich dann auch auf die Abwehr übertragen hat. Er hat auch, wie es so schön heißt, in den zeitgenössischen Quellen, manchmal den Stürmer einfach so streng angeblickt, sodass er ihm dann den Ball in die Hand geschossen hat. So, das ist dann Toni Turek.
Der Oli Kahn-Effekt.
Ja, aber Sepp Herberger war halt ein sehr ernster Mensch und er war auch ein sehr verbissener Mensch. Ein Mensch, der auch es geschätzt hat, Spieler, die viel trainieren. So. Und das war Toni Turek nicht. Und Toni Turek war damals in der Nachkriegszeit der beste deutsche Torhüter. So, weil Bernd Trautmann, der eigentlich beste deutsche Torhüter, nach England nach dem Krieg ausgewandert ist und damals galt noch die Regel, dass nur Spieler, die in Deutschland auch spielen, für die Nationalmannschaft nominiert werden dürfen, weswegen Bernd Trautmann nicht in Frage kam. Und Fritz Herkenrath war noch ein bisschen zu jung, der war dann danach Tureks Nachfolger. Und Fritz Herkenrath hatte das zweite Problem, dass er vor der WM 1954, kann man sich auch heute nicht mehr vorstellen, mit seinem Verein Rot-Weiß Essen von April bis Juni auf einer Südamerika-Reise war. Also die sind einfach nach Südamerika gereist, weil sie gesagt haben, wir wollen da die Einnahmen haben, wir wollen da ein paar Freundschaftsspiele machen. Und übrigens auch mit Helmut Rahn. Und das war dann ein Grund, warum er dann Herkenrath nicht nominiert hat. Und im Vergleich zu den anderen beiden Torhütern, die nominiert waren, Heinz Kupsch und Kwiatkowski, hat Herberger immer gesagt, ja, die sind eigentlich die besseren Torhüter, aber die haben nicht die Nerven. Der Turek hat die Nerven. Aber das trotzdem, da kommen wir gleich noch bei der WM dazu, Herberger war nicht der größte Fan von Turek. Mhm. Und Turek, muss man auch dazu sagen, der war ja auch schon älter. Also seine besten Jahre hat er mit dem Zweiten Weltkrieg verloren. Wir reden jetzt davon, dass er bei der Beginn der WM 1954 35 Jahre alt war. Richtig. Und sein Debüt 1950 hat er im Alter von 31 oder 30 Jahren gefeiert.
Ich glaube, Roman Weidenfeller war dann der erste Torhüter, der noch älter debütiert ist fürs deutsche Nationalteam, habe ich dann irgendwo gelesen. Lesen. Also ja, das zeigt in der Tat, wie spät er da dann reingekommen ist. Und das ist schon sehr interessant, was du da sagtest. Bert Trautmann wollte ich noch erwähnen. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich, weil er der Torhüter ist, der für Manchester City mit gebrochenem Halswirbel ja mal ein Spiel gefühlt im Alleingang für sie gewonnen hat. Aber wie du sagtest, er durfte zu der Zeit war das eben so, nicht für Deutschland spielen, weil er im Ausland tätig war. Ja, bei Fortuna Düsseldorf läuft es nämlich für Turek auch, also anfangs sehr gut, aber dann später ein bisschen durchwachsen. Und da ist so die Geschichte überliefert, weil Herberger eben zumindest schon wusste, was du eben sagtest, dass er eben so mit der beste Torhüter ist, dass als Turek sportlich mal so auf der Kippe stand und drohte, seine Position als Nummer 1 zu verlieren, dass da auch Herberger den Leuten bei Fortuna Düsseldorf zu verstehen gegeben hat, dass das auf jeden Fall keine Option sei, denn er sei in dem Sinne zu wichtig für das Nationalteam und er könne nur eingeladen werden, wenn er auch regelmäßig bei Fortuna spiele. Fand ich eigentlich auch interessant, dass damals der Nationaltrainer noch so einen Einfluss scheinbar hatte, um eben solche Dinge bei dem Verein zu bewirken. Man stelle sich vor, ne, das würde heute passieren, dass Nagelsmann mal kurz bei den Bayern anruft und denen erklärt, dass Neuer jetzt unbedingt spielen muss oder sowas.
Der noch krasser ist ja die Geschichte zum Thema Horst Eckel, auch Weltmeister von 1954, der seine Karriere begonnen hat Anfang der 50er Jahre als ein sehr, sehr guter Stürmer. War auch der Top-Torjäger vom ersten FC Kaiserslautern, damals die wohl beste Mannschaft Deutschlands. Mhm. Dann hat aber Sepp Herberger irgendwann beschlossen, dass ihm ein Mittelfeldspieler fehlt. Also er hat zwar viele tolle Stürmer in seinem Aufgebot, aber ihm fehlt ein Mittelfeldspieler. Hat sich dann mit dem Trainer von Kaiserslautern kurzgeschlossen und die haben dann einfach beide gesagt, okay, dann machen wir jetzt den Horst Eckel zum Mittelfeldspieler. Und das musste er dann von da aus auch spielen. Und er hat auch später gesagt, ihm wurde nie erklärt, warum. Er hat das halt erst so wirklich verstanden, als er dann bei der Nationalmannschaft dabei war, erstmalig. Aber er hat natürlich als gutes Kind seiner Zeit dann auch nie den Trainer hinterfragt. Und wenn der Trainer gesagt hat, du spielst jetzt da, dann hast du da gespielt.
Vielleicht ist es ja bei Joshua Kimmich bei den Bayern jetzt ähnlich gelaufen, dass eigentlich Nagelsmann im Nationalteam gesagt hat, ich brauche einen Rechtsverteidiger und dass Tuchel darauf eingegangen ist. Ich glaube aber nicht. Ja, er war aber fortan prinzipiell die Nummer 1 im deutschen Nationalteam, also von 50 bis 54. Wie gesagt, seine Fortuna-Zeit, also auch Fortunas Leistungen an sich als Club waren natürlich auch durchwachsen. Also es war jetzt nicht so, dass Fortuna in dieser Oberliga West um die Meisterschaft mitgespielt hätte, sondern eher so ein Mittelfeldteam war. Aber Turek sicherlich bekanntermaßen halt einer oder vielleicht sogar der stärkste Torhüter in der Liga. Und ja, dann kommen wir doch jetzt eigentlich, würde ich sagen, zum großen Moment Toni Tureks und warum man ihn eigentlich auch heute noch außerhalb der Stadtgrenzen von Düsseldorf kennt, nämlich die Weltmeisterschaft 54. Das Turnier, das die deutsche Nationalmannschaft dann ja rückblickend sicherlich sehr sensationell gewann und sie wieder auf die Landkarte des Fußballs so ein bisschen zurückbrachte. Und vielleicht ja nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch das deutsche Selbstverständnis, wie man so häufig sagt. Was mir immer so rückwirkend bei dieser WM, die natürlich weit vor unserer Zeit stattfand, so auffällt, sind in der Tat so die schillernden Namen. Wir haben auch schon heute über sie gesprochen. Horst Eckel, Fritz Walter, Helmut Rahn und natürlich Sepp Herberger, der ja natürlich auch vollkommen zu Recht als Vater des Ganzen gilt. Du hast eben schon gesagt, Tobi, er galt so als ernster Typ, ne, als so ein Arbeiter, ne, war natürlich auch der Zeit so ein bisschen geschuldet. Aber was kann man über ihn sagen? Vielleicht auch sogar so als aus taktischer Sicht, weil er wird ja auch immer gerne als Taktikfuchs so dargestellt. Jetzt ist aber Fußballtaktik zu der Zeit sicherlich etwas anderes gewesen, als was man heute unter Fußballtaktik versteht, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja, Fußball ist ja jetzt ja auch, hat sich ein bisschen gewandelt in den letzten 70 Jahren. Aber tatsächlich galt Herberger damals als absoluter Fußballfachmann. Er hat auch schon im Zweiten Weltkrieg unter den Nazis als Reichstrainer gedient, was dann auch nach dem Krieg so ein bisschen für Verstimmung gesorgt hat, als er dann wieder Bundestrainer werden wollte. Aber wie die Zeit damals so war, hat man am liebsten alles vergessen wollen aus der Nazi-Zeit und hat dann eben ihm den Posten gegeben als Bundestrainer. Und er war ein Bundestrainer, der sich sehr, sehr viele Gedanken immer langfristig gemacht hat. Also er war niemand, der gerade die besten Spieler nominiert hat, sondern er hat immer so einen langfristigen Plan verfolgt. Hat auch, zum Beispiel kann man ja am Beispiel Toni Turek auch an Spielern festgehalten, wenn sie mal eine Formkrise hatten, dann hatten sie trotzdem dann immer noch die Chance, wiederzukommen. Und er war ein Trainer, der für seine Zeit durchaus neue Ideen hatte, der gesagt hat, in einer Zeit, wo wirklich ein Verteidiger, wo das tatsächlich bessere Leichtathleten waren und die tatsächlich teilweise nicht Fußball spielen konnten, hat er gesagt, in Zukunft muss jeder Verteidiger auch angreifen können und jeder Angreifer muss auch verteidigen können. Und das hat er von seinen Spielern auch gefordert. Also wirklich, dass sie die Position tauschen, dass sie nicht stehen bleiben, dass sie den Gegner auch niederringen mit ihrer Laufstärke. Also Kondition war auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass sie bei einem Lehrgang vor der WM damals 2 Wochen lang komplett, ging es nur um Konditionbolzen. Gibt es auch die berühmte Geschichte mit dem Nürnberger Spieler, auch die Nürnberger Legende Max Morlock, der zum Trainingslager dann der deutschen Nationalmannschaft mit leichtem Übergewicht gekommen ist und dann hat Herberger eben befohlen, sie haben jetzt 2 Wochen Zeit, 10 Pfund runter zu schwitzen. Ansonsten erreichen sie die Eckbälle von Fritz Walter nur mit dem Scheitel und nicht mit dem Kopf. Und dann hat er auch 2 Wochen lang schwitzen müssen und hat dann die nötigen 10 Pfund runterbekommen.
Ja, sehr schön. Etwas Ähnliches habe ich zumindest über Turek gelesen, dass er Sepp Herberger vor der WM wohl einen Brief geschrieben hat, in dem er ihm nochmal darauf hinwies, dass er jetzt seit mehreren Monaten einen sehr professionellen Lebenswandel führt und sich auch körperlich in die richtige Form gebracht habe. Das ist natürlich auch heutzutage, also mutet das so ein bisschen kurios an, ne, dass man seinem Trainer einen Brief schreibt, in dem man ihm diese Dinge mitteilt. Aber so war es ja wohl.
Ja, Sepp Herberger war ein totaler Briefeschreiber, er hat halt ständig Briefe an alle möglichen Leute geschrieben, das war seine Art der Kommunikation, in der Zeit damals auch natürlich eine sehr moderne Art der Kommunikation, muss man sagen, dass er da so viel mit seinen Spielern geredet hat, aber er war trotzdem natürlich der Chef, also er war die Autoritätsfigur, der auch keine Widerworte geduldet hat, er war jetzt niemand, der auf den Tisch gehauen ist, aber es war halt einfach in dieser Zeit klar, in dieser autoritären Zeit, der Chef, was der sagt, wird getan. Und wenn der Chef dir einen Brief schreibt und sagt, das und das sollst du tun, dann wird das auch getan. Und wenn du es nicht tust, dann bist du nicht mehr dabei.
Ja, der Brief war ja, glaube ich, ein Mosaiksteinchen, warum Turek im Tor gelandet ist. Wir haben hier noch stehen, da habe ich gedacht, vielleicht hast du da auch eine Background-Information, dass Heinz Kupsch sich bei einer Bootsfahrt auf dem Thuner See verletzte und deswegen also auch nicht zur Verfügung stand. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was ist da passiert? Bierflasche runtergefallen, Schnitt im Fuß oder gibt's da Informationen
zu? Nee. Also, ich habe halt im Zuge meines Buchs Die Weltmeister von Bern bin ich da hingefahren in das berühmte Hotel Belvedere. Das liegt direkt am Thuner See, ist wunderschön gelegen, ist auch eine wunderschöne Gegend. Aber der Thuner See ist halt ein Bergsee und der hat eine Wassertemperatur, selbst im Hochsommer wird die nicht wärmer als 20 Grad.
Okay.
Und Herberger hat dann natürlich Sorge, dass die Spieler sich erkälten, dementsprechend dürfen sie nicht schwimmen gehen da drin. Stattdessen hat er eben dafür gesorgt, dass Ruderboote rangekarrt wurden und dann standen da halt 10 Ruderboote am Strand und die Spieler konnten dann mit den Ruderbooten rausfahren. Und die Raucher haben das zum Beispiel dafür genutzt, um irgendwo auf den See zu fahren, wo sie nicht gesehen werden, dann einen zu kippen und dann wieder raus reinzufahren. So, die beiden deutschen Ersatztorhüter Kupsch und Kwiatkowski waren, soweit ich das weiß, beide Nichtschwimmer.
Oh.
Und die wollten dann ein Boot zusammen besteigen. Es kam dann, wie es kommen musste, das Boot ist gewackelt. Kwiatkowski ist ins Wasser gefallen halbwegs und Kupsch wollte dann rausspringen, um noch das Land zu erreichen und ist dann mit der Schulter, glaube ich, an einen Stein gelandet. Auf jeden Fall beim Versuch, dieses Boot, mit diesem Boot zu fahren, hat sich Kupsch verletzt und Kwiatkowski wäre beinahe untergegangen. Also das war dann die Geschichte der Bootsfahrt. Und das war dann halt es war nicht das Glück für Turek, weil Turek war schon der Stammtorhüter. Und er hat auch das erste Spiel gegen die Türkei gemacht und war auch klar, dass er das zweite Spiel gegen die Türkei machen wird. Aber das Spiel gegen Ungarn, da können wir auch gleich mal drauf eingehen, wo ja Herberger eine B11 aufgestellt hat, da sollte dann eigentlich Kupsch im Tor stehen, aber musste dann Kwiatkowski ins Tor. Und das war auch kein schöner Tag für Kwiatkowski.
Und da ist er ein zweites Mal untergegangen, ja.
Ja.
Was ich an der Geschichte wirklich so lustig finde, ist, es hat mich daran erinnert an Santiago Canizares, der, ich glaube, vor der WM 2002 ist ihm im Bad eine Parfümflasche runtergefallen. Der hat sich am Fuß geschnitten und das war dann der Grund, weshalb Iker Casillas im Tor stand. Also ich meine, es war 2002. Ich musste da so irgendwie dran denken, so Torhüter, die sich unglücklich vor Turnieren verletzen. Zu Turek wollte ich noch sagen, bevor wir jetzt auf das Turnier eingehen, ich fand es auch noch schön, dass er Sonderurlaub bei den rheinischen Bahnbetrieben nehmen musste und er sein Gehalt dann hinterher laut Express die 537,79 Mark aus dieser Zeit wohl von der WM-Prämie zurückgezahlt habe. Das klingt auf jeden Fall mal sehr ehrenhaft. Und du hast es schon gesagt, ne? Er war 35 Jahre alt bei der WM, was ich aber noch kurioser fand. Er war der größte deutsche Spieler des Kaders mit 1,81. Also wo heute die meisten Leute sagen würden, ist er nicht ein bisschen klein für einen Torhüter, aber damals waren die Menschen halt in Summe oder im Schnitt noch nicht so groß wie heute und ich glaube, da galt man mit 1,81 als sehr, sehr groß.
Ja, das war auch so. Also das ist ja auch damals die Zeit gewesen. Wir hatten eine andere Ernährungslage und das ist auch eine super interessante Sache, wenn du dir das mal anschaust, wie stark in den letzten 50 Jahren die Durchschnittsgröße des Deutschen gestiegen ist.
Ja, das ist der gute Schweinebraten und die guten deutschen Rouladen, die haben da geholfen. Ja, das Auftaktspiel hattest du schon erwähnt gegen die Türkei, 4:1. Man attestierte Turek sowas, was du eben schon bei seinen sportlichen Fähigkeiten so angesprochen hast, so eine gewisse, ja, zu übertriebene Ruhe, ne? Also es wird auch gerne mal als so eine Leichtsinnigkeit dargestellt. Bruder Leichtfuß fällt da als Begriff so heutiger.
Krümeltore fand ich auch sehr schön.
Krümeltore habe er, ja, ich glaube, dass das resultierte daraus, dass er eben sehr gerne eben auch die Bälle rausguckte, also diese Ruhe ausstrahlte, indem er vielleicht nicht jedem Ball so blind hinterhergesprungen ist. Und da soll es dann auch mal passiert sein, wie einst Olli Reck, dass man dann mal einfach nur guckt und der Ball dann trotzdem ins Tor geht. Das scheint ihm auch passiert zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob während der WM, ich glaube nicht, aber das galt so als eine seiner Schwächen als Torhüter.
während der WM gibt es zwei Geschichten. Man muss einmal noch kurz erläutern, dass damals halt die WM erstmals mit so einer Gruppenphase ausgetragen wurde am Anfang und danach sollte eine K.O.-Runde kommen. Mhm. Aber die Schweizer Gastgeber hatten so ein bisschen Sorge, dass zu wenig Zuschauer kommen und dass sie auf den Kosten sitzen bleiben. Deswegen wurde die Gruppenphase verkürzt. Also in jeder Gruppe gab es ein gesetztes und ein ungesetztes Team. Und das ungesetzte Team hat gegen die beiden Gesetzten gespielt und das gesetzte Team gegen die beiden Ungesetzten. Und Deutschland war mit Ungarn, Südkorea und der Türkei in einer Gruppe. Ungarn, damals die beste Mannschaft der Welt, amtierender Olympiasieger, hatten seit 20 Spielen oder so nicht mehr verloren. Da war völlig klar, dass die gesetzt werden. Südkorea, damals absolute Fußballentwicklungsland, die mussten mit der US-Armee eingeflogen werden, weil da gar kein Flieger geflogen ist von Seoul in Richtung Schweiz. Also da war völlig klar, die sind ungesetzt. Und um die Frage, wer noch gesetzt und wer ungesetzt ist, gab es damals rege Diskussionen, weil diese Setzliste gemacht wurde, noch bevor die Qualifikation abgeschlossen war. Okay. Und Deutschland sollte eigentlich mit Spanien in einer Gruppe landen. Und dann hieß es ja, Spanien, große Fußballnation, ist gesetzt, Deutschland umgesetzt. Hat sich auch keiner beschwert. Aber die Spanier waren, wie gesagt, noch gar nicht qualifiziert und haben dann sensationell ihr Rückspiel gegen die Türkei verloren.
Ah.
Und als dann auch noch das Entscheidungsspiel unentschieden ausging, musste ein Los gezogen werden, wer zur WM fahren darf. Weil Elfmeterschießen gab es damals noch nicht. Mhm. Und das Los hat dann die Türkei gezogen. Und das hat dann in der deutschen Presse auch für riesigen Wirbel gesorgt, dass dann trotzdem von der FIFA gesagt wurde, die Türkei bleibt gesetzt. Die Türkei muss nicht gegen Ungarn spielen, sie darf gegen Südkorea spielen.
Ach so. Mhm.
Und für Sepp Herberger war dann klar, als er diese Auslosung gesehen hat, okay, wir werden gegen Ungarn nicht gewinnen. Ungarn ist zu stark, aber wir können halt gegen die Türkei gewinnen. Deswegen hat er alles darauf gesetzt, das erste Spiel gegen die Türkei zu gewinnen. Mhm. Und wenn dann die Türkei gegen Südkorea wird sie sowieso gewinnen, dann verlierst du gegen Ungarn zwar, aber dann hast du noch ein drittes Spiel gegen die Türkei, ein Wiederholungsspiel. Und so kam es ja dann auch, erstes Spiel gegen Türkei gewonnen, zweites Spiel gegen Ungarn 2-8 oder 2-9 verloren, drittes Spiel dann gegen die Türkei. Da sind dann zwei Dinge passiert, um jetzt wieder zu Toni Turek zurückzukommen. Entschuldigt den langen Vortrag, ich bin auch gleich am
Ende. Nein, ich glaube, das ist interessant, das in den Kontext zu setzen.
Genau, weil das muss man, glaube ich, da in den Kontext setzen, dass bei dem dritten Spiel gegen die Türkei hat dann bei einem Tor von Fritz Walter, erstes Turniertor, Fritz Walter, deutscher Kapitän, Fritz Walter, deutsche Institution, Fritz Walter auch ein sehr guter Freund von Toni Turek. Mhm. Und Toni Turek ist dann aus dem Tor gestürmt und hat mit der Mannschaft gejubelt. Und das hat Herberger richtig auf die Palme gebracht. Also das ging überhaupt nicht, dass ein Torhüter seinen eigenen Strafraum verlässt. Und was ist denn, wenn der Gegner dann den Anstoß ausführt und wie er sich dafür ausgabt? Und dann hat er halt Kupsch und Kwiatkowski zu Turek geschickt und die sollten ihm ausrichten, wenn er das nochmal macht, wird er keine Minute mehr spielen. Und danach blieb er auch im Tor. Und dann gab es noch eine zweite Geschichte in dem Spiel, dass Deutschland, ich weiß gar nicht, wie hoch sie es gewonnen haben, 5-2?
7-2 gegen die Türkei.
7-2, ja. Das zu 2 kam auch relativ spät. Und das zu 2, bei dem ist Toni Turek so ein bisschen aus dem Tor rausgestürmt, aber der gegnerische Stürmer hat das Ding halt so reingenagelt, das war unhaltbar. Mm. Und nach dem Spiel hat dann Herberger Turek vor der versammelten Mannschaft gefragt, na, Herr Turek, warum sind Sie denn da rausgekommen? Der hätten doch einfach stehen bleiben können. Hat Turek aber auch gesagt, naja, aber wenn ich stehen geblieben wäre, dann hätte ich den Ball genauso wenig gekommen. Ich wollte den Winkel verkürzen. Und dann hat Herberger zur Pointe angesetzt, ja, wenn sie stehen geblieben wären, dann hätte wenigstens niemand gesehen, dass sie Hufeisen an den Füßen tragen. Und die Mannschaft ist in schallendes Gelächter ausgebrochen, aber Turek hat sich dann schon in seine Ehre verletzt gefühlt und hat dann auch, so geht die Legende, ist dann alleine auf den Thuner See gerudert und hat dann den Nachmittag traurig alleine verbracht. Und hat dann sich geschworen, danach andere Leistung zu zeigen.
Und das ist ihm ja auch gelungen im nächsten Spiel, von dem er selbst hinterher immer mal gesagt hat, es war mein schwerstes Spiel, vermutlich auch genau aufgrund dieser Begebenheiten mit Sepp Herberger. Aber er sagt selber auch, es war sein bestes Spiel, nämlich das Viertelfinale gegen Jugoslawien, der 2-0-Sieg der deutschen Mannschaft. Da muss er wohl wirklich sensationell gut gespielt haben und eben diese Mätzchen, die Herberger immer kritisiert hat, die hat er da dann eben eingestellt wohl.
Ja, da hat er richtig tolle Paraden gezeigt, kann man auch auf YouTube sich mal angucken, gibt es auch Zusammenschnitte von diesem Spiel. Ist so ein typisches Spiel, wo man auch im Nachhinein nicht weiß, wie Deutschland das gewonnen hat. Weil Jugoslawien in diesem Spiel 5, 6 hochkarätige Chancen hatte, auch sehr, sehr gute Fernschüsse, die sehr platziert in Richtung Winkel gingen. Und da hat Turek einfach wirklich alles rausgeholt. Also es war wirklich eine Glanzleistung von ihm, die er da gezeigt hat. Gab auch noch andere Szenen. Werner Kohlmeier, der einen Ball aus dem Winkel mit seinem Kopf rausfischt. Auch eine unglaubliche Szene. Aber da ist Deutschland eigentlich nur weitergekommen, weil Turek so einen starken Tag erwischt hat.
Ja, das Spiel geht ja auch nur 2-0 aus. Wenn ich mir die Vorrunde angucke und dann auch das Halbfinale mit 6 Toren in der Vorrunde, 4-1, 3-8, 7-2, war das damals üblich, dass die Spiele so hoch ausgegangen sind? Also Thorsten und ich waren nicht dabei, du auch nicht, aber du hast dich damit befasst.
Nicht ganz so krass tatsächlich. Also wenn du dir damals die Oberliga-Ergebnisse anschaust, ja, da gab es auch mehr Tore, aber da gab es auch nicht ständig 8 oder 9 oder 10 Tore zu bestaunen. Da kamen mehrere Faktoren zusammen bei dieser WM. Also es war eine sehr offensiv geführte WM mit sehr offensiv aufgestellten Teams auch. Hinzu kam noch das Wetter. Da lachen wir heute so ein bisschen drüber, aber damals gab es halt Tage in der Schweiz, die waren über 30 Grad. Und wenn du noch einen Beweis willst für den Klimawandel, dann guckst du dir einfach mal Nachrichtenberichte aus der Zeit an, wenn da halt das Thermometer über 30 Grad geht. Weil das ist Hitzeschock und Hitzeterror und schieß mich nicht tot. Und dann haben sie halt in der Bild-Zeitung, war das dann tagelang die Top-Nachricht, dass das Thermometer einmal über 30 Grad gekettet ist. Aber das war man damals einfach nicht gewohnt, dass es so heiß wird. Also ja. Das hat, glaube ich, auch noch sehr dazu geführt, dass da mitten während der WM so eine leichte Hitzephase war. Auch abgewechselt mit sehr regnerischen und sehr kalten Tagen. Also das war ein sehr, sehr großes Auf und Ab, was auch dann ein bisschen dazu beigetragen hat, dass dann manche Teams kaputt sind. Das berühmt-berüchtigte 7-5, die Hitzeschlacht von Lausanne zwischen Schweiz und Österreich, war auch so ein Spiel, wo der Torwart von Österreich einen Hitzeschlag hatte. Boah, nach 30 Minuten.
Das ist krass.
Und dann durftest du damals nicht auswechseln und er ist dann so zwischen den Torpfosten hin und her gewackelt. Und drei andere Spieler sind halt auch noch umgekippt. Dann war halt am Ende so ein 10-8 ohne Torhüter. Das passiert ja eher mal ein 7-5.
Ja, nee, also das klingt schon sehr kurios. Und war das dann das Viertelfinale zwischen Österreich und der Schweiz? Weil Deutschland spielte ja dann im spielte dann im Halbfinale ja gegen Österreich und ich sag jetzt mal, womöglich hatte man sich dann auch körperlich noch nicht ganz von diesem Viertelfinale in Österreich erholt. Kann man vielleicht vermuten. Ne? Denn es gab ein klares 6-1 gegen Österreich.
Klares 6-1. Ja. Spielt auch Seemann im Tor bei Österreich, der Ersatztorhüter, beziehungsweise sogar der zweite Ersatztorhüter. Und die Mannschaft war nicht erholt und Deutschland haben sie dann 6, hat er wirklich das beste Spiel gemacht. Aber da gab es auch in diesem Spiel sehr wenig zu tun für Toni Turek, weil das war ein sehr, sehr einseitiges Spiel, das auch völlig zu Recht 6-1 ausging. Ich glaube, es gab eine große Parade von Turek in dem Spiel, wo er auch wieder sehr gut fliegt. Aber ansonsten war das nicht das Spiel von Toni Turek, da war Deutschland zu gut.
Ja, dann kommen wir aber zu dem Spiel, für das auch Toni Turek eben bekannt ist. Das Finale am 4. Juli 1954 im Berner Wankdorf-Stadion vor nur 64.000 Zuschauern, möchte ich ja sagen.
Enttäuschend.
Ja, es war halt nicht größer, ne? Also, ich glaube, das ist das Spiel, was die meisten Leute, die heute zuhören, auch wahrscheinlich am präsentesten haben. Da gab es natürlich diverse Dokumentationen drüber. Es gibt den Fußballfilm von Sönke Wortmann, Das Wunder von Bern. Und du hattest es eben schon gesagt, Ungarn war eine Klasse für sich im Weltfußball damals. Ne? Das hat man heute vielleicht nicht immer so auf dem Schirm. Und dieser deutsche 3-2-Sieg war so eine Sensation wie Griechenland gewinnt die Europameisterschaft 2004. Also so absurd. Ich glaube, niemand vor dem Turnier hätte sich vorstellen können, dass so etwas passieren würde. Korrekt?
Vollkommen korrekt. Als die Deutschen die Schweiz passiert haben und dann deutsche Grenzbeamten sich verabschiedet haben, hat ein Grenzbeamter gesagt, also wirklich in einem sehr mürrischen Ton, das ist doch eine Verschwendung vom guten deutschen Geld, dass die deutsche Mannschaft dahin fährt. Weil was wollen sie da reißen? Und das war auch so die vorherrschende Meinung. Und auch Sepp Herberger hat ja alles darauf gesetzt, das Viertelfinale zu erreichen. Weil für ihn war das Viertelfinale der größtmögliche Erfolg. Und alles danach war halt Bonus. Und das Finale eben Deutschland als absoluter Außenseiter gegen eine ungarische Spitzenmannschaft, die den Fußball revolutioniert hat, muss man sagen. Wenn wir über jetzt ins Taktische zum Beispiel reingehen, der Begriff falsche Neun ist ein Begriff, der kommt von dieser ungarischen Mannschaft von 1954. Das ist keine Erfindung von Pep Guardiola, sondern das war Nando Hidekuti, der großartigste Fußballer. Aber Deutschland hat das dann trotzdem gewonnen. Obwohl sie halt krasse Außenseiter waren und obwohl sie nach 10 Minuten 2-0 zurücklagen, auch aufgrund eines Fehlers von Toni Turek.
Ja, ein Missverständnis, ne?
Ein Missverständnis mit Werner Kohlmeier war es, glaube ich, wo Werner Kohlmeier eben den Ball zurückspielen will, aber Werner Turek kommt raus und dann dreht der Turek eine Pirette, greift am Ball vorbei und die Ungarn müssen nur noch einschieben.
Ja, und was ist mit dieser Mannschaft passiert? Hatte man einfach, weil man nichts mehr zu verlieren hatte in dem Moment? Ich meine, im Film und so weiter wird das natürlich so dargestellt und Fritz Walter ruft sie alle zusammen und motiviert sie und auf einmal läuft es. Aber woran lag es, dass die Mannschaft dieses Spiel dann noch drehen konnte? Kann man das an irgendwas festmachen? Gab es eine taktische Umstellung? Wurde das Wetter schlechter? Was würdest du sagen?
Ja, das Wetter war die ganze Zeit regnerisch. Das hat der deutschen Mannschaft, kam das von der ersten Minute an entgegen, weil die Ungarn auch so viel flach gespielt haben. Und damals war der Rasen und gerade der Ball dann sehr schwer. Das war ein
Lederbälle, ne? Muss man ja noch dazu sagen.
Lederbälle. Der Ball hat dann am Spielbeginn, glaube ich, 500 Gramm gewogen und am Ende des Spiels 1,5 Kilo irgendwie so. Es ist jetzt übertrieben, aber so gefühlt war das damals. Und die Deutschen haben dann relativ schnell den Ausgleich hinbekommen. Das erste Tor ein bisschen glücklich, so ein abgefälschter Schuss von Helmut Rahn und das zweite dann nach einer Eckball, der heute abgepfiffen wäre, muss man fairerweise dazu sagen, weil Hans Schäfer den Torwart da doch sehr arg bedrängt. Damals bin ich mir nicht sicher, damals war Fußball noch mehr Rugby als heute. Also damals musste man schon deutlich, ja, ist wirklich so, da musste deutlich, deutlich härter faulen als heute, um eine gelbe oder rote Karte oder einen Foul zu bekommen. Aber das eine war natürlich, dass die Deutschen sich reingekämpft haben in das Spiel total und die Ungarn an der ersten Halbzeit dann auch maulig wurden. Also die haben dann angefangen, sich gegenseitig anzumaulen. Die hatten das lange nicht mehr erlebt, dass sie so einen Rückschlag hatten. Man hatte auch das Gefühl, die haben schon nach dem 2-0 so ein bisschen damit gerechnet, das wird jetzt hier easy peasy und wir schießen die wieder mit 8-9 Toren ab. Aber in der zweiten Halbzeit muss man dann ganz klar auch sagen, es war das Spiel von Toni Turek. Mhm. Es war das Spiel von Toni Turek. Die Ungarn haben unfassbar viele Chancen gehabt, also wirklich unfassbar viele Chancen gehabt, an die 30 Torschüsse, davon sehr viele aufs Tor und teilweise halt Hidekuti freistehend aus 5 Metern und der macht dann wirklich einen guten Schuss, der über den Kopf von Turek eigentlich geht, aber Turek reißt nochmal die Faust hoch und erwischt wirklich mit den Fingerknöcheln den Ball und lenkt ihn dann irgendwie ab. Da sind unfassbar viele Paraden dann von Turek dabei. Und da muss man wirklich sagen, ohne Turek, ohne diese Leistung von Turek in dem Spiel wäre Deutschland nicht Weltmeister geworden. Das Spiel wäre 5-2 für Ungarn ausgegangen.
So wird man zur Legende in so einem Spiel. Und dazu beigetragen hat sicherlich auch Herbert Zimmermanns Radiokommentar, den ja, denke ich, viele Fußballfans heute kennen. Und der ja dann auch, sag ich mal, da überhaupt keine Neutralität mehr walten lässt und dann auch Turek in den höchsten Tönen lobt. Turek, du bist ein Teufelskerl. Turek, du bist ein Fußballgott.
Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!
Ich muss einmal noch kurz zu diesem berühmten Kommentar was sagen. Von du bist ein Teufelskerl, du bist ein Fußballgott. Damals war die Kirche ja auch noch sehr viel stärker. Also sehr viel stärkere Kraft in Deutschland. Und Herbert Zimmermeier hat sehr, sehr viel Kritik bekommen für diesen Kommentar, weil er halt Blasphemie betrieben hat. Man kann niemand anders als Gott bezeichnen, auch nicht als Fußballgott. Und Herbert Zimmermann war das sehr peinlich. Und nach der WM wurde eine Schallplatte rausgebracht mit dem Kommentar der WM 1954, mit dem Kommentar des Finales. Diese Schallplatte hat sich wirklich millionenfach verkauft. Aber Zimmermann ist extra ins Studio gegangen und hat nochmal diesen Kommentar, Toni, du bist ein Fußballgott, neu eingesprochen. Und er hat gesagt, Toni, du bist Gold wert. Also hat dann halt diesen Fußballgott ausgemacht, Toni, du bist Gold wert, du bist mindestens so schwer, in Gold aufzuwiegen wie der Coupe Remy, der Weltmeisterpokal.
Ja.
Und deswegen, das wurde auch tatsächlich, glaube ich, erst sehr, sehr viel später wieder entdeckt, diese Kontroverse, weil halt viele Menschen lange geglaubt haben, er hat halt gesagt, Toni, du bist Gold wert, weil sie das halt von der Schallplatte her so kannten.
Ja, und ich habe gelesen, es ging sogar hoch bis zum Bundespräsidenten, bis zu Theodor Heuss, der sich auch dazu äußern musste und ich glaube auch bei einem Treffen mit Toni Turek ihn mal darauf angesprochen hat.
Ja, der hat die Weltmeistermannschaft wurde dann auch von Politiker zu Politiker durchgereicht. Das war damals nicht anders als heute. Und dann gab es halt eine große Feier im Berliner Olympiastadion mit dem mit Theodor Heuss, dem Bundespräsidenten, der dann den Satz, glaube ich, gesagt hat: Toni, Sie sind ein guter Sportler, Sie sind ein guter Fußballer, bleiben Sie dabei. Und lassen Sie die Gott der Arbeit anderen machen oder sowas. Nein. Also auch so ein sehr klarer Seitenhieb gegen Zimmermann.
Ja, schon interessant, was sich daraus dann so entwickelt hat. Aber das zeigt natürlich auch, wie sehr das alles im Fokus dann auch letztendlich stand. Man liest häufig darüber, und ich weiß nicht, wie du das siehst oder bei deinen Recherchen gesehen hast, dass dieser Punkt für das oder dieser Titelgewinn für das deutsche Selbstverständnis nach dem Zweiten Weltkrieg enorm prägend war. Weil man natürlich, selbst wenn es zu Recht war, ein sehr angeknackstes Selbstwertgefühl als deutsches Land, als deutsche Nation hatte und eigentlich dieser 54er Titel einem in der Nachkriegszeit, im Wiederaufbau des Landes, ja, vielleicht so diese mentale Energie gegeben hat, zu sagen, ja, wir packen das, wir können wieder dieses Land aufbauen, besser als je zuvor. Kann man das sagen, dass es zumindest, also so einen indirekten Einfluss auf die Geisteshaltung der Leute hatte, so ein bisschen, dieser Titel?
Der hat auf jeden Fall sehr vielen Menschen sehr viel Freude geschenkt. Also als die deutsche Nationalmannschaft wieder zurückkam, haben sich schon an der deutschen Grenze wirklich eine sechsstellige Anzahl an Menschen versammelt, um diese Mannschaft, um den Zug, mit der diese Mannschaft gereist ist, zu begrüßen. In München dann hunderttausende Menschen bei der Abschlussfeier, Olympiastadion, zwei Monate später auch komplett ausverkauft, komplett besetzt. Das hat schon eine Euphorie hervorgerufen. Es war, glaube ich, man muss aufpassen, dass man es nicht zu hoch hängt. Man muss auch aufpassen, dass man den Kontext immer noch sieht, weil 1954, die Wirtschaft kommt wieder in Schwung nach der Zerstörung des Zweiten Weltkriegs, wird viel gebaut, Arbeit, Vollbeschäftigung, das Wirtschaftswunder geht los. Gleichzeitig im selben Sommer auch ein sehr wichtiger Sieg für Mercedes-Benz, glaube ich, bei einem Autorennen. Ich meine, es war Le Mans, bin mir nicht 100% sicher, okay. Aber auch das hieß dann, hey, guck mal, wir Deutschen, wir können Autos bauen, wir bauen die besten Autos der Welt und sowas. Da hatte man dann wieder, die Leute hatten das Gefühl, ja, sie sind ja nicht dieses Versagerland, das Europa in den Krieg gestürzt hat, sondern wir machen jetzt das Neues und wir sind aber auch noch was wert. Wir sind wieder wer, ist ja der Slogan der Zeit dann. Und ich glaube, da hat dieser WM-Erfolg schon dazu beigetragen, dieser Glaube an einen Sieg. Und ja, man muss ja aber auch ehrlich gestehen, dass natürlich mit der Nazi-Zeit auch gewisse ideologische Ideen nicht einfach komplett weggespült wurden. Also natürlich, nicht so, ups, die Nazis haben verloren, wir waren nie Nazis, wir wollten das die Deutschen gerne darstellen. Aber natürlich war auch durch die Nazis der geweckte Drang, Deutschland als was ganz Besonderes zu sehen. Deutschland, wir sind nicht nur Deutsche, wir sind ein ganz besonderes Land. Der wurde natürlich auch gestillt durch so einen Erfolg, ganz klar.
Ja, ja. Nee, also der Einfluss war sicherlich auf jeden Fall vorhanden. Ja, und auch Toni Turek kehrt eben als gefeierter Held nach Düsseldorf zurück. Werner Raub spricht da auch von 200.000 Menschen, die ihn in Düsseldorf empfangen hätten. Weiß ich jetzt nicht. Die Düsseldorfer sind ja eher schwer zu motivieren.
Das ist alles belegt. Gibt es auch ein tolles Buch dazu von Alfred Frey, glaube ich. Die Begrüßung der deutschen Spieler. Da 150.000 in Kaiserslautern, 200.000 in Essen. Kann gut sein. Also es muss auf jeden Fall sechsstellig gewesen sein. Das war eine unfassbare Begeisterung. Diese Massenaufläufe, die gab es ja in der Nazi-Zeit zum Beispiel ständig. Also da wurde wegen jedem Scheiß, wurde irgendein Massenauflauf und irgendein Fackelzug und sowas ausgerufen. Das war wirklich Teil der Strategie, die Deutschen so zu einem Volk zu machen. Und das gab es halt nach dem Krieg nicht mehr. Und aber das war trotzdem an den Deutschen drin, halt diese Feier dann mitzunehmen und dann halt rauszugehen, raus aus dem Alltag, raus diese Spieler zu begrüßen. Und die Spieler haben davon auch profitiert. Also Toni Turek war einer, der, glaube ich, am meisten Ruhm abbekommen hat von diesem WM-Sieg. Als der Teufelskerl, der Fußballgott. Die wurden auch mit Geschenken überhäuft, haben Fernseher bekommen.
Eine Limousine hat er gekriegt.
Auto hat er gekriegt. Und eine lebenslange Anstellung bei der Rheinbahn hat er, glaube ich, auch gekriegt.
Ja.
Und das finde ich auch noch sehr kurios und sehr witzig. Sein Vermieter hat die Miete für die Garage gesenkt. Von 20 Mark auf 15 Mark, glaube ich. Das war dann so, ja, das war
sehr großzügig. Das war
das Geschenk von ihm.
Es hat sich gelohnt.
Die haben schon ganz ordentlich profitiert. Kann man natürlich nicht mit heute vergleichen, gerade weil damals Geld einen anderen Stellenwert hatte und weil man dann gesagt hat, hier, ihr kriegt halt Güter, ihr kriegt halt Fernseher, Kühlschränke, Autos, das waren die Geschenke damals, deswegen nicht irgendwie, dass sie Geld bekommen haben, aber die haben nach dem Krieg schon gut gelebt, also dafür, dass es halt auch noch eine entbehrungsreiche Zeit war.
Ja, die Fortuna hat ihm einen Scheck überreicht, über ja, 2000 stimmt, ja. D-Mark. Und ja, Fortuna doing Fortuna things. Dieser Scheck war leider nicht gedeckt, weil die Fortuna etwas größere Finanzprobleme hatte. Also auch das ist ein Faktor, der sich offenbar durchzieht bis ins heutige. Wobei wenigstens die Gehälter, glaube ich, dann gezahlt werden. Jetzt, nein, so schlimm ist bei der Fortuna nicht mehr, aber es ist ein schönes Bonmot. Was Turek ja nicht gemacht hat, er hat sich dann selber nicht so wahnsinnig verkauft. Er hatte, glaube ich, Angebote für diverse Werbeverträge. Bier hat er abgeschlagen, das war nicht so seins. Bier und Sport gehören nicht zusammen, aber seine berühmte Haartolle, die hat er dann ab dann mit der Haarcreme Brisk frisiert. Also diesen Werbevertrag ließ er sich dann doch nicht nehmen.
Das fand ich auch gut.
Ja. Galt damals auch, aber auch sehr als ehrenrüchig. Also das gerade Sepp Herberger hat das sehr ungern gesehen, dass er dann eben diesen Werbevertrag angenommen hat. Bei Fritz Walter waren die Diskussionen noch viel größer, weil Fritz Walter wollte sogar einen eigenen Kinofilm drehen. Oh. Und da ist dann der DFB komplett auf die Barrikaden gegangen und hat sich dann auch zwischenzeitlich mit Fritz Walter verkracht. Aber ja, also Turek, Helmut Rahn, Fritz Walter, das waren die drei großen Helden, die es dann auch so ein bisschen den Ruhm abbekommen haben. Aber Turek war ja auch zu dem Zeitpunkt schon 35 Jahre. Er hat einen Weltkrieg mitgemacht. Er wusste halt schon, er war fest verwurzelt im Leben. Ich kenne jetzt keine Geschichten, dass der großartig abgehoben ist. Helmut Rahn hat dann wirklich seinen Ruhm ordentlich gefeiert und ordentlich gebechert dann auch in den folgenden Jahren. Fritz Walter hat seinen Ruhm versilbert und hat dann nachher wirklich alles gemacht, was man als Prominenter nur machen kann, vom Baumarkteröffnung über Bücher schreiben bis zum geht nicht mehr, aber Toni Turek soll ganz normal geblieben sein und dann einfach diese Annehmlichkeiten, die er ja hatte, das darf man auch nicht unterschätzen, keine allzu harte Arbeit bei der Rheinbahn. Ja. In Deutschland gab es zu der Zeit eine fünfstellige Anzahl von Fernsehern und irgendwie auch Kühlschränke waren damals was ganz, ganz Neues und die Tureks hatten halt alles. In dieser Hinsicht hat er halt einen Fernseher, Kühlschrank und ein Auto. Auch Autos damals, absolutes Luxusgut. Also der hatte schon ein gutes Leben, aber ist dann auch deswegen nicht durchgedreht. Also nicht irgendwie, hat sich das nicht zu Kopf steigen lassen.
Genau, konnte sich in seiner Familie dann auch ein Haus in Karst kaufen, hier im Umland. Und wie du sagtest, hatte ein gutes Leben. Natürlich auch ein Stück weit zu Recht, denn er bleibt, das liegt natürlich mehr an der Fortuna als an Turek selber, er bleibt bis heute der einzige deutsche Weltmeister, der in einem Weltmeisterschaftsfinale im Tor oder auf dem Platz gestanden hat, in Reihen der Fortuna. Der zweite, Dieter Brey, 74, kam zwar zum Einsatz während der WM, aber nicht im Finale selber. Und ja, so ist natürlich auch der Ruf bei Fortuna Düsseldorf von Toni Turek begründet, so weit, dass er ja mittlerweile sogar eine Statue auf dem Arena-Vorplatz ziert mit seiner berühmten oder mit einem seiner berühmten Fotos, also das als Vorlage diente, wie er am Pfosten lehnt, dass diese Statue, Tobi, wenn du mal in Düsseldorf bist, die kann man auf dem Vorplatz zur Arena, wenn man von der U-Bahn aussteigt und hineingeht, dann kann man die dort sehen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb später einmal, dass Turek in diesem Spiel oder mit diesem Turnier den Ruf des Torwartslandes Deutschlands geprägt hat. Das kann man jetzt immer so hinstellen, weil es ist jetzt wenig faktisch überprüfbar, aber sicherlich ja, hat er dazu beigetragen, dass dieser Titel geholt wurde. Und du sagtest es schon, er war 35 Jahre alt. Das heißt, man kann natürlich absehen, dass seine Karriere im Anschluss nicht mehr ewig lange weitergegangen ist. Seine Länderspielkarriere, die endete sogar erstaunlich früh nach dieser WM, nämlich schon am 16.10.54. Da feierte er, oder da spielte er sein letztes Länderspiel gegen Frankreich, ein 1:3, wo er wohl, ja, auch, also man sagte generell ihm nach, dass er nach der WM auch im Verein ein bisschen Schwierigkeiten hatte, wieder zur alten Form zu finden. Da gibt es vielleicht auch einen Grund, auf den wir gleich noch kurz eingehen können für. Aber auch dieses Länderspiel war wohl nicht sehr gut. Übrigens das Debüt von Uwe Seeler für die deutsche Nationalmannschaft. Und so erklärte er, man sagt es zumindest, seinen Rücktritt nach dem Spiel. Oder war das eher so eine Schutzgeschichte, weil ein Weltmeister nicht rausgeworfen wird oder so etwas?
Nee, also zurückgetreten sind sie alle nicht, muss man fairerweise sagen. Mhm. Das gab es damals auch noch nicht so. Also dort damals herrschte noch ein anderer Geist gegenüber der Nationalmannschaft, muss man fairerweise gestehen. Also Rücktritt hat Fritz Walter ab und zu gemacht und das war dann mal ein riesiger Aufriss, weil das eigentlich hieß, wenn die Nationalmannschaft dich nominiert, dann gehst du hin. So.
Ja, ja.
Aber Turek war ja damals 35, habt ihr schon gesagt, kam dann auch eine Sprunggelenksverletzung, glaube ich, irgendwann nach der Weltmeisterschaft und er hatte dann nicht mehr die Form mitgebracht und Herberger hatte zwar noch nach der WM versucht, seine alte Weltmeistertruppe so ein bisschen zusammenzuhalten und hatte auch immer so ein bisschen den Traum gehabt, die WM-Finalelf nochmal spielen zu lassen. Aber das hat sich relativ schnell erledigt. Und die nächsten zwei Jahre hat Deutschland ja sehr, sehr viele Länderspiele verloren und auch sehr häufig sehr schlecht ausgesehen. Nicht nur gegen Frankreich, auch gegen England, gegen Italien, gegen die Sowjetunion. Und der Herberger hat dann irgendwann einsehen müssen, er muss nach vorne blicken, er muss das neu machen. Und im Tor kam es dann halt relativ schnell dazu, dass Fritz Herkenrath der neue Stammtorhüter wurde und Toni Turek dann sehr, sehr schnell aussortiert wurde. Und man muss auch fairerweise sagen, auch im Verein ist ja dann Toni Turek relativ bald auch aussortiert worden, weil er eben nicht mehr an die Leistung anknüpfen konnte, weil er zu alt war. Hat dann noch zwei Jahre bei Borussia Mönchengladbach gespielt.
Genau.
Aber auch da hat er eigentlich nicht gespielt, sondern hauptsächlich auf der Bank gesessen und dann hat sich die Karriere so ausgeschlichen.
Es gibt also in der Gladbacher Zeit einen super Kommentar in der Presse, den ich mir in mein persönliches Repertoire aufnehmen möchte. Und zwar warf man ihm vor, er ging zu spät parterre. Also zukünftig sagen wir nicht mehr, er fällt wie eine Bahnschranke, sondern er ging zu spät parterre. Finde ich persönlich, finde ich persönlich sehr schön. Was man aber vielleicht auch nicht unerwähnt lassen sollte, 55 ist er auch an Hepatitis C erkrankt. Diese Krankheit rührte wohl, was man so vermutet, aus seiner Zeit möglicherweise bei der Nationalelf während des Turniers, dass da verunreinigte Spritzen oder Spritzen mehrfach angewendet wurden. Und denn es gilt mittlerweile als gesichert, dass, sagen wir mal, gewisse Stärkungscocktails den Spielern zugeführt wurden. Ich weiß jetzt nicht, ob man da von systematischem Doping sprechen kann. Das wäre wahrscheinlich viel zu hoch gegriffen. Aber diese Folge dieser Hepatitis C-Erkrankung, die, also für mich klingt es, vor allem wenn wir über seine späteren Erkrankungen dann in den 70ern spricht, dann klingt es für mich so, als könnte das tatsächlich ein bisschen seine Ursache bei dieser Weltmeisterschaft auch gefunden haben. Also was seine persönlichen körperlichen Gesundheitszustand betrifft. Ist viel Spekulation, weiß ich ja. Okay.
Ich muss jetzt wieder ein bisschen aufholen, wenn euch das ausholen, wenn euch das Thema interessiert.
Ja.
Weil das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema bei dieser Nationalmannschaft. Die deutsche Nationalmannschaft hat, alle Spieler der deutschen Nationalmannschaft haben während der Weltmeisterschaft 1954 Spritzen erhalten. Das ist gesichert. Und das hat der DFB auch nach dem Turnier offen zugegeben. Heute will der DFB davon nichts mehr wissen, aber damals kannst du in der Presse lesen, ja, wir haben Spritzen gesetzt. Was in diesen Spritzen war, ist bis heute nicht einwandfrei geklärt und wird auch nie geklärt werden. Es gibt die eine Theorie, das ist das, was der DFB sagt, in diesen Spritzen waren nur Vitamine, Vitamin C hauptsächlich, mit dem die Spieler eben versorgt werden sollten. Und dann gibt es die andere Theorie, eben wie du es gerade angedeutet hast, Doping-Cocktails, namentlich Pervitin, das man heute besser unter dem Namen Methamphetamine kennt. Also die Spieler haben da harte Drogen quasi bekommen, damit sie aufgeputscht in die Spiele gehen. Das sind die beiden Theorien. Unabhängig davon, du hast es gerade schon angedeutet, waren diese Spritzen verseucht. Helmut Rahn hat aus Südamerika eine Hepatitis-Erkrankung mitgebracht und diese dadurch, dass damals diese Spritzen, es gab nicht genug Spritzen für alle Spieler, es wurden Spritzen für mehrere Spieler genutzt, die Spritzen wurden auch nicht ordnungsgemäß steril gehalten, sondern in einem Aufkocher aufgekocht, der aus dem Zweiten Weltkrieg mitgebracht wurde, auch so eine ganz wirre Geschichte. Und die Spieler haben fast alle eine Hepatitis-Erkrankung bekommen. Also haben sich wirklich fast alle mit Hepatitis C angesteckt. Es gab ein paar Spieler, die Glück hatten, dass es bei ihnen relativ zeitig erkannt wurde und die es dann auch wirklich auskuriert haben. Ottmar Walter ist so ein Fall. Und es gab aber sehr viele Spieler, bei denen das nicht ordnungsgemäß auskuriert wurde. Richard Herrmann, ein Weltmeister von 1954, ist im Alter von 38 Jahren an einem Leberversagen gestorben. Boah. Das wirklich hundertprozentig darauf zurückzuführen ist. Und wenn du dir die Lebens- Zeit anguckst, die Lebenserwartung der Spieler von 1954, muss man ganz klar sagen, die sind alle sehr viel früher gestorben als die Weltmeister von 1974. Mhm. Also wenn wir jetzt reden, wir sind 50 Jahre nach der Weltmeisterschaft von 1974. Es sind jetzt, die ersten sterben jetzt so langsam, es sind jetzt 6 oder 7 gestorben, glaube ich. Ich guck mal gerade, ich habe die Statistik hier auch, glaube ich, irgendwo vorliegen. Mhm. Sind aktuell 5 Weltmeister von 74 gestorben. Ich glaube, jetzt sind 6, glaube ich, mittlerweile. Und zum selben Zeitpunkt, 50 Jahre nach der WM 54, waren 15 der 22 Weltmeister schon tot. Ja, das Durchschnittsalter, was die geworden sind, ist 65 Jahre alt. Kannst du jetzt natürlich erklären, ja klar, diese haben andere Zeit gelebt und sowas, aber selbst ist es statistisch signifikant, sind die alle früher gestorben, als eben der normal deutsche Mann sterben würde. Und das ist, geht man mittlerweile sehr, sehr stark davon aus, eine Folge dieser Hepatitis-Erkrankung, die sie sich da zugezogen haben. Bei Toni Turek muss man fairerweise dazu sagen, der lag dann Anfang der 70er mit einer undiagnostizierten Krankheit 2 Jahre lang im Krankenhaus, hat auch mit dem Tode gekämpft, zwischenzeitlich gelähmt, bis auf 40 Kilogramm runtergehungert. Aber das konnte man nie rausfinden, was das war, und konnte man auch nie einen Zusammenhang herstellen zu der Hepatitis und aber auch nie einen Zusammenhang herstellen zu dem Splitter, den er immer noch im Kopf hatte. Also da, das war dann sehr wirr und das weiß man auch nicht so genau, was es ist. Aber er hatte halt, glaube ich, keinen schönen Lebensabend, das muss man leider sagen, weil er 1970 dann eben umgekippt ist und dann nachher wieder aus dem Krankenhaus rauskam.
Unterhalb der Hüfte fortan auch gelähmt gewesen, ne? Also saß danach im Rollstuhl. Und ja, mir hat sich diese Frage, also so beim Lesen hat sich das einfach so aufgedrängt, ne? Also das ist wie so ein Puzzle im Kopf. Diese Hepatitis C-Erkrankung, diese Spritzen und dann eben diese schwere, undiagnostizierte Erkrankung. Ich weiß, es ist jetzt alles Spekulation, aber es klingt ein bisschen so, als wären das Spätfolgen dieser Behandlung möglicherweise gewesen. Und er ist ja dann auch mit, ja zumindest auch aus heutiger Sicht, jungen 65 Jahren am eben 11. Mai 84 verstorben. Da hatte er wirklich vorher,
eine sehr lange Krankheit, muss man sagen.
Ganz genau, also in dieser Zeit in den 70ern, er hat dann noch ein bisschen versucht, immer mal wieder in seinen Job zurückzukehren, also in der Registratur bei der Rheinbahn, aber das hat nicht mehr wirklich so geklappt. Hatte auch nach der Karriere noch ein bisschen als Jugend- und Seniorentrainer hier so im Düsseldorfer Raum agiert, aber tatsächlich kann man sagen, auch nicht nur sein sportlicher, sondern vermutlich auch sein Lebenshöhepunkt war diese WM 54 und hinterher ging es ein bisschen abwärts, leider.
Ja. Das ist auch so eine sehr tragische Geschichte, der auch gemein hat mit vielen der Weltmeister von 54. Da kann ich auch noch mal kurz Werbung für mein Buch machen, weil das ist, glaube ich, auch ein sehr großer Teil in diesem Buch. Aha. Dass die zwar einen großen Höheflug dann erlebt haben in den 50er Jahren und auch gefeiert wurden, aber dass diese Mannschaft von diesem Ruhm sehr, sehr wenig profitiert hat. Und dass dieser Ruhm auch sehr viele Spieler dieser Mannschaft, man muss es so krass sagen, zerstört hat. Also wir reden über Alkoholprobleme, wir reden über zerrüttete Verhältnisse. Wir reden über Menschen, die teilweise sehr früh gestorben sind, sehr früh erkrankt sind. Toni Turek hatte da sicherlich immer noch ein bisschen ein besseres Schicksal, hat auch keine Probleme mit Alkohol gehabt. Nicht, dass das jemand gerade falsch versteht. Aber bei ihm ist halt dieses tragische Schicksal eben mit dieser schweren Erkrankung. Ja. Und dann auch gibt es auch eine nicht so schöne Geschichte, dass dann im Zuge dieser Erkrankung er natürlich auch Geldprobleme hatte. Er hatte zwar ein gutes Leben, Haus und so weiter, aber er hatte eben nicht ausgesorgt und er war mit seiner Arbeit bei der Rheinbahn der Versorger der Familie. Und dann sollte zu seinen Gunsten ein Benefizspiel veranstaltet werden. Eine Elf der alten Fortuna-Recken hat gegen die WM-Elf von 1954 gespielt. Bei der WM von 54 waren nicht mehr alle Spieler dabei, aber Uwe Seeler hat dann noch verstärkt mit eingegriffen. Und das Spiel hat dann aber bei strömenden Regen vor 3.000 Zuschauern stattgefunden. Oh je. Und statt der erhofften 100.000 D-Mark Erlöse hat man halt nur 20.000 D-Mark Erlöse erzielen können. Und da sieht man halt schon, dass diese Mannschaft auch lange Zeit bis in die 90er hinein vergessen wurde, die Weltmeister-Elf von 54. Ja. Ist natürlich ein ganz normales Schicksal im Fußball. Wir reden jetzt auch nicht über den Weltmeister-Elf von 1990. Und wenn du mich fragen würdest, was die Weltmeister von 1990 machen, würde ich auch sagen, ja, keine Ahnung. Ab und zu im Doppelpass auftreten. Lothar Matthäus sehe ich noch, aber Was der Rest macht, keine Ahnung.
Nee, das stimmt schon. Aber ja, diese Tragik, finde ich, ist auf sehr, ist definitiv interessant. Und ja, das sind halt so die Punkte, auf die man vielleicht nicht immer so gerne eingeht, wenn man über das Thema spricht. Was von Toni Turek bleibt, ich denke, das ist klar. Er war einer der erfolgreichsten Torhüter seiner Zeit. Und was man so raushört, zumindest immer ein guter Sportsmann und auch, sagen wir mal, kein abgehobener Typ oder ähnliches. Das heißt also prinzipiell, also jemand, über den man vorwiegend positiv, denke ich, reden kann in der Retrospektive. Diese Statue bei uns am Stadion, ich denke auch, die hat er sich redlich verdient. Ja, du hattest gerade dein Buch nochmal erwähnt. Ich denke, das sollten wir am Abschluss jetzt auch nochmal, wenn ihr also mehr über die Weltmeister von 54 erfahren möchtet. Und ich denke, wir haben heute wirklich nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Ich denke, da gibt es sehr viele Geschichten aus der Zeit, die zu erzählen sind. Und wir sehen es jetzt anhand einer Person schon, wie spannend eigentlich das auch im historischen Kontext alles so ist. Dann, ohne dass wir es bisher gelesen hätten, aber ich denke, in Tobis Buch ist da mehr zu finden. Tobi Escher, wie heißt es genau, die Weltmeister von Bern? War das der Titel?
Genau, die Weltmeister von Bern dreht sich um die Weltmeister von 1954. Wir haben jetzt viel über Toni Turek geredet mit einer interessanten Biografie. Aber um nochmal kurz Werbung zu machen, das ist noch gar nichts im Vergleich zur Biografie von Helmut Rahn beispielsweise, von Fritz Walter, von Ottmar Walter, um nur mal ein paar Snippets zu sagen und auch die Leute so anzufixen vielleicht. Es geht darum, zum Beispiel Helmut Rahn, wie er mit einem Pferd in eine Kneipe reitet. Wir reden davon.
Ganz normaler Typ.
Ganz normaler Typ. Wir reden davon, wie Ottmar Walter am Zweiten Weltkrieg mit 6 oder 7 Schusswunden auf dem Meer treibt und nicht weiß, ob er überlebt. Wow. Wir reden davon halt eben, dass diese Mannschaft hochgelobt wurde, den größten deutschen Triumph geschafft hat und dann fast vergessen wurde.
Ja. Also auf jeden Fall denke ich, auch für viele Fortunen oder generell Leute, die sich für den Fußball und Fußballgeschichte interessieren, bestimmt ein lohnenswerter Kauf. Erscheint am 14.05., also nächste Woche,
ab Dienstag. Nächster Woche. Ich werde Dienstag in die Buchhandlung meines Vertrauens gehen und mir das tatsächlich kaufen. Also ich fand es mega interessant. Ja, sehr schön. Erster Umsatz ist da. Ich fand es wirklich mega interessant. Obwohl man natürlich schon jetzt auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch entsprechende Dokumentationen sich vielleicht angeschaut oder halt auch die Festschrift der Fortuna gelesen hat, war es einfach nochmal ein viel, viel tieferer Blick. Also dafür schon mal großen Dank. Aber bevor wir in den tieferen Dank verfallen, hatte Thorsten, glaube ich, noch eine Frage, die quasi tagesaktuell
ist. Wir müssen den Zweitliga-Experten vor unserem absoluten Finale in Kiel natürlich zu seiner persönlichen Vermutung von mir zu seinem Tipp, zu seiner Einschätzung befragen. Was glaubst du, wie geht es aus morgen? Wie wird es laufen?
Es ist sehr nett von dir, dass du mich als absoluten Zweitliga-Experten bezeichnest. Das bin ich tatsächlich nicht. Ich habe jetzt auch nicht jedes der letzten Spiele von Fortuna Düsseldorf verfolgt. Ich habe eine Mannschaft gesehen, die sehr, sehr gut kollektiv verteidigt, die sehr, sehr gut steht, die jetzt auch, glaube ich, nicht in diesem wichtigen Spiel gegen Holstein Kiel mehr Ballbesitz unbedingt haben wird als der Gegner. Gerade nicht, wenn sie in Führung gehen.
Ja.
Aber deswegen glaube ich, dass sie sehr gut vorbereitet sind auf Holstein Kiel. Weil Holstein Kiel zuletzt so ein bisschen Probleme hatte mit tief und gut stehenden Gegnern, auch gegen Wien-Wiesbaden sich schwer getan hat. Ich kann mir schon vorstellen, dass es was wird. Wenn es ein Heimspiel wäre für die Fortuna, wäre ich mir sehr sicher, dass das positiv ausgeht. Mhm. So tippe ich auf ein Unentschieden.
Also ist wahrscheinlich auch so ein realistischer Tipp. Mein persönliches Gefühl, nicht meine Hoffnung logischerweise, mein Gefühl sagt mir auch, also weil wir ja auch sehr schwer zu schlagen sind, ne, seit Anfang Februar nicht mehr verloren. Und Unentschieden würde natürlich bedeuten, dass Holstein Kiel aufsteigt am Abend. Das wollen wir jetzt im Stadion morgen nicht unbedingt so erleben. Aber mein Gott, das macht ja das auch irgendwie den Reiz dieser Partie dann aus. Übrigens ganz interessant, ein Artikel, den es diese Woche gab, dass Fortuna hat ja während dieser Saison, das hast du jetzt wahrscheinlich nicht so tief verfolgt, aber ihren Spielstil sehr geändert. Also in der Hinrunde
war... Das habe ich mitbekommen.
Okay. Ja. Und hat Daniel Thun jetzt so ein bisschen ins Nähkästchen geplaudert, basiert wohl auf einer gewissen Datenanalyse, dass man im Prinzip die Intensität des Spiels optimieren wollte, nur noch auf die gefährlichen Räume. Ich finde das nämlich sehr charakteristisch für unser Verteidigen, dass wir nicht zu den Teams gehören, die natürlich machen wir das punktuell, aber die nicht allgemein den Gegner immer schon am eigenen Strafraum hochpressen oder ähnliches, sondern dieses nur in den tödlichen Räumen sozusagen verteidigen. Und das klappt erstaunlich gut. Also das ist ja, sagen wir mal, vielleicht nicht zwingend so der Trend. Also so Raba-Schule und so, das ist ja was ganz anderes eigentlich an Fußball. Und finde ich eigentlich interessant, dass wir da so ein bisschen so einen leicht anderen Ansatz, also andere haben den mit Sicherheit auch, aber so ein bisschen wählen. Und ja, mal schauen, was das morgen gibt. Ich wollte euch zumindest, also ihr habt dieses Szenario nicht so sehr, sehr stark in eurer letzten Bundesliga-Sendung angesprochen, aber sollten wir das natürlich morgen gewinnen, haben wir ein echtes Fernduell am letzten Spieltag um den Aufstieg. Mhm. Ne? Und da finde ich, stimmt, übrigens, ja, hat Holstein Kiel auswärts in Hannover, die diese Saison nur 2 Heimspiele verloren haben, und wir mit einem Heimspiel gegen Magdeburg, aus meiner Sicht dann zumindest die leichtere Aufgabe, ne? Und plus, man weiß, wie der Kopf dann rattern würde, etc. Und auswärts Kiel ist ja theoretisch sogar stärker als zu Hause, weshalb vielleicht die Konstellation in Kiel, also wir wollen den Fortuninnen hier natürlich jetzt ein bisschen Hoffnung machen, vielleicht ist ja die Konstellation in Kiel deshalb sogar gar nicht so schlecht für uns.
Ja, und die Fortuninnen, die uns hören, die wissen auch, wie der HSV heute Abend gespielt haben wird, was ja auch nicht ganz uninteressant ist in Paderborn. Und ich habe heute, bevor ich hier runtergegangen bin, hat mich meine Frau angesprochen und sagte, was bist du eigentlich so nervös? Ich sage, ja, ich habe eben mal wieder festgestellt, heute Abend spielt Paderborn gegen Hamburg und morgen ist Kiel und die nächsten 2,5 Wochen bitte nicht ansprechen. Und
ja, sagt,
ja, okay, kenne ich.
Das ist, wenn du so als Fußballfan so mittendrin bist, ist das wirklich sehr anstrengend, aber auch irgendwie sehr aufregend. Schön. Darum, genau. Und sollte nämlich der HSV heute ja nicht gewinnen, dann haben wir Platz 3 sicher. Und ich fände das die beste Voraussetzung für das morgige Spiel, weil es dann so einen richtigen Pokalcharakter hat. Ne? Dann können wir ja wirklich all in gehen. Wir haben nichts mehr zu verlieren in dieser Partie. Und ja, das wären jetzt natürlich die HSV-Fans, die das hier eh nicht hören. Aber vielleicht wegen Tobis Besuch, die werden das nicht gerne hören. Aber da hoffen wir natürlich alle drauf. Tobi, wir danken dir ganz, ganz herzlich. Das war super interessant, super spannend. Und ich glaube, wir haben die Person Toni Turek wirklich ja sehr würdevoll zusammen einmal und natürlich aber auch die Leistung der Weltmeister von 54 bescheinen können. Darum herzlichen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und wir wünschen dir natürlich viel Erfolg weiterhin und wir werden natürlich ein Auge werfen auf deine Analysen. Vielleicht ja auch dann irgendwann eines Erstligisten Fortuna Düsseldorf. Wer weiß. Ja, in diesem Sinne, das war's für heute, liebe Leute.
Und auch ich verabschiede mich, indem ich sage, wir freuen uns und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird?